Bewegtbild-Banausen. Kino und Trailer, bis ihr kotzt.
Kino und Trailer, schon wieder. Kommt mir vor, als hätten wir das erst letzte Woche gemacht. Oder? Sprichst du jetzt nicht mehr?
Meine Mama hat mir gesagt, ich soll nicht mit verdächtigen Typen reden.
Das wird dann aber ein sehr einseitiger Podcast.
Na gut, ich mache mal eine Ausnahme bei dir, weil du so harmlos aussiehst.
Na also.
Deswegen werde ich trotzdem mit dir kommunizieren. Kam dir zu schnell vor, ja?
Wie?
Na, unsere Aufnahme hier.
Ja, also kommt mir zumindest so vor, als hätten wir das erst gerade gemacht. Aber wir waren auch oft im Kino in letzter Zeit.
Wir sind allgemein oft im Kino. Meine Kinoquote ist zum ersten Mal seit, glaube ich, 7 oder 8 Jahren, wir werden es ja am Ende des Jahres, wenn wir da ein Fazit ziehen, ist sie zum ersten Mal gestiegen.
Okay.
Die ist von meinem Rekordjahr, 2010 war das, glaube ich, oder 2011, ist sie von Jahr zu Jahr, ist die Tabelle immer niedriger geworden und jetzt ist sie tatsächlich auf jeden Fall wieder
geht's auf dem Aufsteiger.
Es geht wieder bergauf. Mensch. Wahrscheinlich auch dank unseres Podcasts hier.
Ja, also bei mir auf jeden Fall. Bei mir werden es diese Woche, glaube ich, viermal.
Viermal?
Kino sein.
Ja, bist du ja auf jeden Fall, bist ja noch eine weiter als ich, aber es ist schon, also ich habe jetzt schon meine Zahl vom letzten Jahr habe ich auf jeden Fall schon überboten, jetzt schon im November.
Okay. Na, siehst du.
Stark.
Ja.
Und, was gibt's sonst so Neues?
Ich habe unseren Namen mal im Woo Generator eingegeben.
Es gibt einen Woo Generator?
Ja, Woo Name Generator, der, wo doch Donald Glover seinen Childish Gambino her hat.
Ach, da hat ihn her, ja. Dann muss es den ja schon eine Weile. Nee, da muss es den ja schon eine Weile geben, den Generator.
Ja, der ist alt. Der ist ewig alt. Da gab es dann auch viele Ableger.
Okay.
Also halt Seiten, die das auch gemacht haben. Aber so dieser eine Originale, das ist auch voll die crappy Seite. So, das sieht total beschissen aus. Alles nur ein so ein Feld und dann gibst du dann den Namen ein, drückst auf den Button und dann kriegst du deinen Wu-Tang-Namen.
Und da lachst du mich aus, dass ich eine Stunde auf der Anagramm-Seite verbringe. Ja? Wo ist denn da bitte der Unterschied?
Das hat keine Stunde gedauert, das hat original 10 Sekunden gedauert und war unterhaltsam.
Ändern wir jetzt unsere Namen, Lee und Guess, was den Podcast angeht und geben wir neue an?
Nee. Also,
so schlimm?
Das Ding ist ja auch Childish Gambino, oder? Also Donald Glover hat dann ja irgendwann mal gesagt, hätte ich gewusst, dass das so Fahrt aufnimmt, hätte ich mir einen geileren Namen ausgedacht, weil das war halt eigentlich ein Witz.
Hat er seinen bürgerlichen Namen eingegeben?
Er hat Donald Glover eingegeben. Also okay, kannst also du auch Donald rekonstruieren Glover. Dort. Wenn du Donald Glover eingibst, kommt Childish Gambino raus.
Okay, weil ich wusste jetzt nicht, ob Donald Glover vielleicht sein bürgerlicher Name ist oder ob das schon sein Künstlername ist, weil dann er vielleicht anders heißt.
Das ist zumindest der Name, den er da eingegeben hat.
Ah, verstehe. Okay.
Ja.
So. Childish Gambino finde ich jetzt nicht so schlecht.
Ja, aber wahrscheinlich auch nur, weil man den Namen jetzt halt schon irgendwie gewohnt ist, oder?
Ja, weil der geläufig ist, oder?
Ja.
Ja, jetzt, okay, wenn, ja, stimmt schon. Wenn man drüber nachdenkt, man so, Childish Gambino, was ist das denn?
Ja, eben.
Klingt ja wie ein Scampi-Gericht.
So, und Guess wäre jedenfalls Profound Samurai.
Profound Samurai?
Yes.
Klingt ja spektakulär. Profound Samurai featuring?
Fearless Mastermind.
Oh, Fearless Mastermind. Das passt ja zu deiner bescheidenen Art.
Ich sag da jetzt mal nichts zu. Aber ja, das sind unsere Wu-Tang-Namen.
Kann man, toll, ne? Kann ich einfach einen anderen Wu-Tang-Namen für dich aussuchen und den hier nehmen? Du Nutte, du Nutte, du Nutte.
Ja, bitte.
Wie wär's denn damit?
Ja, ist auch so herrlich, geht so schön über die Lippen.
Lee hat mir vor 3 Minuten gezeigt, dass er jetzt mich gesampelt hat, die Ratte. Ohne irgendwelche Absprachen, Abstimmungen, packt er mich hier aufs Sampleboard rein.
Ja, und du hast drauf gedrückt.
Du Nutte, du Nutte, du Nutte. Das wird auch aufpassen, wie der hier.
Korrekt.
Ich find's super.
Das sind so Sachen, die kann man fast nach jedem Satz irgendwie hinterherhauen und so.
Ja. Ja, wenn du hier solche Diamanten raushaust, dann muss ich das doch samplen.
Ja, es tut mir leid. Ich muss doch tatsächlich überlegen, aus welcher Folge es ist. Aber es kann natürlich nur der Hip-Hop-Film gewesen sein, wo er diesen Sample her hat. Insofern, da muss natürlich über Hip-Hop geredet werden, wenn da irgendwie Du Nutte erwähnt wird.
Wenn der Vorhang fällt.
Wenn der Vorhang fällt, was? Ja, mag sein. Ich habe auch noch 3, 4 Samples für dich, die du unbedingt raussuchen musst. Aber
okay.
Also wir werden demnächst mal ein bisschen hier frisch in unser Sampleboard bringen. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Insofern, die schicke ich dir mal.
Mhm.
Habe auch noch ein paar für den Weihnachtswunschtisch. Für den Gabentisch ein paar Wünsche, was die Samples angeht.
So ein paar weihnachtliche Samples dann?
Nee, es sind keine weihnachtlichen Samples, aber es sind so ein paar legendäre Film-Samples, wo ich gesagt habe, der wäre auf jeden Fall sehr nice.
Ja, ich glaube, da werden wir noch einige finden.
Ja, da haben wir Stoff für die nächsten 100 Jahre.
SpongeBob habe ich noch nie gesampelt.
Wer ist ein SpongeBob? SpongeBob heißt der.
SpongeBob.
Sponge.
SpongeBob. Ja, du bist auch so ein Schwanzbob, Alter.
Jetzt ist aber SpongeBob.
SpongeBob, wie sagst du?
Sponge heißt der.
Der heißt nicht Sponge, der heißt SpongeBob.
Schwamm heißt Sponge, Junge, nicht Sponge.
Okay, gut, dann.
Hey, naja, gut, dann.
Ja, das ist jetzt wie mit der Aussprache von irgendwelchen Namen oder Downtown Abbey oder.
Das ist für dich Tomato und Tomato?
Nee. Weil ich der Meinung bin, dass es Sponge heißt, aber.
Nee, Sponge.
Ich sag nicht Sponge, es ist was dazwischen, mein Lieber. Es ist phonetisch so.
Sponge. Sponge to the beat.
Guck dir doch mal die Lautschrift an oder lass es dir irgendwo vorsagen oder so. Es gibt doch mittlerweile auch Dictionaries mit irgendwelchen Aussprachedingern online.
Wir googeln doch immer Interviews, wenn wir wissen wollen, wie ein Name ausgesprochen wird. Vielleicht findest du ja ein Interview mit SpongeBob.
Und guckst du kannst dir das ja nicht mal richtig nachmachen, Alter.
Und guckst dir dann SpongeBob. An, was der Interviewer da gesagt hat.
Du bist auch so ein SpongeBob, Alter.
Please, send me the sponge. Das ist nicht Sponge.
Okay.
Aber okay, wir recherchieren das nochmal für euch, Publikum.
Einigen wir uns auf Unentschieden.
Einigen wir uns auf Unentschieden. Da sind wir wieder bei Monty Python. Oh, es gibt auch traurige Nachrichten in der Kinolandschaft. Das geht dem nächsten Kino an den Kragen, wie wir herausgefunden haben.
Also soll zumindest, da gibt es ja jetzt schon eine Petition und so weiter, ne?
Ja, und zwar geht es um das älteste Kino der Welt.
Der Welt.
Wahrscheinlich. Nein, es geht um tatsächlich das älteste noch aktive Kino Deutschlands, nämlich in der Yorkstraße, das ansässige. Oder?
Das ist doch nicht in der
Yorkstraße. Nee, nicht in der Yorkstraße. Am Corpus Adam, genau. Das Movimento.
Genau.
Und das Movimento soll auch schließen, so wie unser geliebtes Sinister. Tja. Und auch hier haben wir ein Kino, was sehr, sehr viele Originalfilme gebracht hat. Da habe ich unter anderem meinen Kickoff in diesem Jahr gehabt. Da habe ich nämlich meinen allerersten Kinofilm im Anfang Januar mit David gesehen. Der House of the Jackbild war das.
Ja, das passt.
Da waren wir im Movimento und haben unsere neue Kinosaison 2019 dort gestartet. Insofern sind das jetzt keine schönen Nachrichten, die da reinflattern.
Ja, aber eben, da gibt es jetzt eine Petition
und
Crowdfunding und so weiter, um das zu verhindern.
Genau, und da gibt es auch verschiedene Abstufungen, wie viel Geld die genau brauchen, um was genau zu machen. Und man wird auch belohnt, je nachdem, wie groß die Spende ist, mit eigenen Kinositzen, mit, keine Ahnung, irgendwelchen Einladungen zu irgendwelchen Festivals. Und mit
eigene Kinositze.
Ja, wirklich. Da kommt dann der Name ran, cool. so wie im Zoo. So. Diese Parkbank wurde gesponsert von Dr. Edgar.
Ja. Bist du dann Sitzpate oder wie heißt das?
Da bist du dann Sitzpate.
Ja.
Oder halt Sitzpate in einem geschlossenen Kino. Das kann natürlich auch passieren.
Was?
Na, worst case, dass sie dann, du bist Sitzpate und die machen dann trotzdem zu.
Ja. Kriegst du dann den Sitz?
Kann ich mir nicht vorstellen. Du darfst erste Reihe stehen, wenn das Kino abgerissen wird. Mit einem Kran.
Scheiße.
Schön, oder? Ja, das war mein Sitz.
Ja, da geht er hin.
Da geht er dahin. Aber die spektakulärste und sicherlich auch skurrilste Nachricht dieser Woche ist.
Sind wir jetzt Nachrichtensender oder was?
Nee, aber wir reden ja über Filme und Kino und so. Da darf man noch ein paar News bringen, oder nicht?
Ein paar Updates, okay. Ja, ich sehe uns schon bei der Klatschpresse landen, aber gut.
Ach so, schlimm. Ich rede jetzt nicht davon, dass der und der jetzt einen neuen Freund hat. Also so weit sind wir nicht. Kommt noch mal her.
Ja, ich traue es dir zu.
Spätestens beim nächsten Friseurbesuch, wenn ich in die Gala reingucke, gibt es ein paar Neuigkeiten.
Genau.
Nee, aber James Dean ist wieder auf der Leinwand zu sehen, demnächst.
Bitte was?
Hast du davon gehört?
Nee.
Es wird ein Kriegsfilm gedreht und die rekonstruieren James Dean, weil er perfekt wäre in eine der Hauptrollen.
Ach komm.
Und bringen ihn zurück auf die Leinwand für diesen Kriegsfilm.
Oh nein.
Wie krank ist das denn?
Ja, ich sehe schon, irgendwann werden Schauspieler überflüssig.
Oder? Ja.
Oh Mann. Okay.
Also es wird
wer macht das? Also wer hat so eine Idee gehabt?
Das ist gar nicht mal so klein, das Projekt. Also frag mich jetzt mal nicht, wer der Regisseur ist oder wer auf die Idee gekommen ist. Ich google mal. Ich weiß auch nicht, ich weiß nur, dass es ein Kriegsfilm ist.
Okay. Ein Kriegsfilm mit James Dean.
Genau. Die sind halt der Meinung, dass James Dean die perfekte Person dafür wäre. Also haben sie gesagt, machen sie das.
Okay. Klingt nach einer schwierigen Idee.
James Dean soll Rolle in neuem Vietnam-Film übernehmen. James Dean ist seit 64 Jahren tot. Eine Produktionsfirma will die Hollywood-Ikone nun dank Computertechnik auf der Leinwand wieder auferstehen lassen, mit dem Segen der Familie. Doch es gibt auch harsche Kritik.
Naja, das ist ja aber, naja, gut, PR-mäßig wahrscheinlich nicht uninteressant.
Finding Jack wird der heißen.
Aha. Simple Jack.
Simple Jack, ja. Simple Jack ist lost.
Make me happy.
Ist lost in the war. Saving Simple Jack. Ja, und James Dean spielt eine der Hauptrollen.
Okay.
Du hältst nicht viel von dieser Idee.
Nee, Also zumal mir dann auch schon wieder der Typ leid tut, der dann für ihn im irgendwie mit dem grünen Gesicht rumrennen muss.
Andy Serkis wahrscheinlich.
Im Zweifel eher, ja.
Im Zweifel ist es immer Andy Serkis, der mit dem grünen Gesicht rumrennt. Ja, komisch, was die da machen, aber gut. Hollywood und so.
Ja.
Kommen immer auf lustige Ideen.
Okay, gut. Lass mal über Filme sprechen. Oder?
Ja, weil wir waren ja so oft im Kino.
Gibt bestimmt einen Podcast, der auch so heißt. Lass mal über Filme sprechen.
Garantiert. Das ist ein sehr einfältiger Name.
Mhm.
Oder einfach nur Filmpodcast.
Ja, Filmgespräch.
Kinopod? Jetzt beleidige ich bestimmt irgendwie die Hälfte der Podcasts da draußen, weil die alle so heißen.
Nee, Kinopod klingt ja mehr nach Kiffen.
Was hat Kino damit zu tun?
Ja.
In welchem Kino kann man am besten kiffen?
Das wäre doch mal ein Ratgeber.
Aber hallo, da können wir genau eine Sonnensendung mitmachen, aber da bin ich wahrscheinlich raus.
Ich weiß es auch nicht.
Der das Grüne liebt?
Ja. Also in Bangladesch und so gibt es halt Kinos, wo du, in denen du rauchen kannst.
Ganz normal rauchen, oder?
Ja.
Okay.
Ja, auch kiffen.
Auch kiffen. Ich saß mal in einem Saal, wo sich einer tatsächlich eine Zigarette angezündet hat. Entweder war das so wie...
Hier in Berlin?
Ja, hier in Berlin.
Aha. Und dann? Wurde rausgeschmissen?
Nee, ein Nachbar hat ihn erwähnt, dass es nicht so cool ist, dass er hier eine Zigarette anzündet.
Ach, in einem vollen Kino auch?
Ja, ja, das war ein relativ volles Kino. Und, der hat ihn dann gebeten, die Zigarette auszumachen. Das hat er dann tatsächlich auch brav gemacht.
Wie lässig.
Gut, kann ja sein, dass er irgendwie 30 Jahre nicht im Kino war und denkt, wieso, hier darf man doch noch rauchen.
Ja, oder er ist aus Bangladesch.
Oder so. Es gibt ja einen, der im Flugzeug sich auch eine Zigarette angezündet hat, weil er total geistesumnachtet so halt gechillt hat, irgendwie mit Augen zu, und dann hat er sich halt eine Zigarette angemacht, weil er dachte, ja, wer weiß ich wo. Du hast halt, einer hat es mitgefilmt und du hast richtig gemerkt, okay, der war sich nicht bewusst, dass er gerade im Flugzeug sitzt. So.
Okay.
Da muss auch der Steward kommen und sagen, Junge, das war hier. Donald Draper ist schon eine Weile her auf jeden Fall, mein Freund.
Bis 60 Jahre zu spät.
Ja.
Oh Mann.
Vielleicht ging es dem Typen im Kino genauso. Aber jetzt sind wir wieder abgedriftet. Es war Halloween. Und Lee wollte den kleinen Kindern an der Tür nicht aufmachen und hat gesagt, lass uns mal ins Kino flüchten, bevor ich hier die ganze Zeit...
Ich hatte gar keine Chance, irgendjemandem aufzumachen, weil wir im Kino
get away,
waren.
Get away.
Ja.
Ach, die Kinder kommen doch nicht so spät. Die klingen doch auch um 17 Uhr, oder?
Nee, bei mir nicht.
Bei dir kommen die um 20 Uhr, oder was?
Ja.
Ach so? Nee, bei mir haben die schon um 17 Uhr haben die schon angefangen, Sturm zu klingeln.
Na, siehst du?
Ich war auch nicht
der
besser.
Der düstere Wedding.
Ich habe meinen Badewannenfilm geguckt und habe mich da nicht stören lassen.
Ach so, ja. Klingel ausgeschalten oder was?
Nee, nicht ausgeschaltet. Die haben halt geklingelt und dann
Pech gehabt.
Hat keiner aufgemacht. Da dachte ich so, okay, wehe, ihr schmeißt Assi, hier irgendwas an meine Tür.
Du Assi, ja.
Nee, normalerweise, ich habe auch Süßigkeiten da gehabt. Also ich hätte denen auf jeden Fall was Süßes gegeben. Aber jetzt haben die genau in der Stunde angerufen, wo ich meinen Badewannenfilm geguckt habe.
Angerufen haben sie auch noch.
Angerufen, geklingelt.
Das wäre geil. Guess wird gestalkt von irgendwelchen Halloween-Kids.
Heute um 15.45 Uhr.
Wir haben da vorhin geklingelt.
Melden wir uns an.
Best. Und du hast nicht aufgemacht, was ist da los?
Ja. Aber zurück zum Kino.
Ja.
Was macht ein Film, der sich zu sehr in Sequels verzettelt und nicht mehr weiß, wo das Ganze hinführt und keiner mehr durchblickt, was da letztendlich los ist und wie viele Teile es davon gibt?
Ja, er drückt den Reset-Knopf.
Er drückt den Reset-Knopf, geht back to the roots und sagt einfach, wie es zum Beispiel bei Halloween auch passiert ist bei der Reihe. Wir ignorieren jetzt mal Teil 4 bis 14 und schließen jetzt mal direkt irgendwie an Teil 2 oder Teil 3 ein.
Ja gut, hier haben sie ganze 3 Teile ignoriert, oder?
Ja. Ja, genau, 3 Teile wurden ignoriert. Von was reden wir denn?
Terminator, Dark Fate.
Es geht um den großartigen Terminator, um das Terminator-Franchise und auch hier haben wir den Trailer besprochen.
Stimmt, ja.
So schließt sich der Kreis. Langsam haben wir alle Filme gesehen, wo wir die Trailer zerlegt haben.
Und den haben wir jetzt tatsächlich eine Woche nach offiziellem Start gesehen. Ne? Der lief am 24. Oktober an.
Ja.
Und wir waren am 31. im Kino.
Zu viert, wohlgemerkt.
Ja.
Mit 2 weiteren Leuten, die auch schon mal zu Gast waren hier vor unserem Mikrofon.
Mhm.
Kumpel Shirus und Freundin Nora.
Und deswegen haben wir ein paar Meinungen, die wir hier mit einfließen lassen können. Auch wenn die beiden jetzt natürlich hier nicht dabei sind.
Aber wir haben uns akkurat, wie wir sind, die Punkte eingeholt von denen.
Ja, du hast dir notiert, wie viele Punkte die vergeben haben. Aber dazu später.
Ja.
Oh, ich glaube, wir...
Der Teaser. Aber dazu später mehr.
Ja, jetzt haben wir Publikum. so ein Epilog und
Publikum.
Jetzt kommt Werbung. Nein, also...
Wer macht jetzt die Spannungskurve, ne?
Mhm.
Herr Pflaume.
Du hast noch gar nichts gesagt in Richtung von hier der Pilawa und Pflaume der Podcast-Landschaft.
Nee, aber jetzt, das Momentum ist verstrichen.
Ach so, sind wir vorbei. Stimmt, wir sind jetzt schon bei Terminator.
Jetzt haben wir verkackt.
Okay. Ja, müssen wir noch irgendwas zu Terminator sagen? Also irgendwie da groß erklären, um was es geht? Also ich glaube, wer Terminator nicht gesehen hat, ist selber schuld und hört uns wahrscheinlich eh nicht zu.
Ist erstens selber schuld oder hat allgemein keinen Bock auf die Reihe. Also wenn da so Mädels dazwischen sind, die vielleicht sich allgemein nie für Terminator interessiert haben, dann kann man da verstehen, dass sich die neuen Teil wahrscheinlich auch nicht reinziehen.
Das müssen natürlich gleich Mädels sein, ne?
Naja, kennst du Jungs irgendwie, die Terminator noch nie gesehen haben?
Ja.
Oh, tatsächlich, ja.
Und auch Jungs, die sagen, das ist nichts für mich, gibt mir nichts.
Aber die haben ihn vorher gesehen?
Einen.
Was guckt der sonst? The Notebook? Weißt du geraten?
Ja. Ja, kann ich jetzt nicht ausführlich beantworten, aber es gibt sie. Aber also ich bin natürlich voll bei dir. Ich gehöre ja auch zu den Leuten, die Terminator mochten und da alles gesehen haben, was es bisher gab. Also von den Sarah Connor Chronicles mal ausgeschlossen jetzt.
Habe ich auch noch keinen Teil gesehen, also da bin ich auch komplett raus.
Ja, das ist ja eine Serie, ne?
Das ist eine Serie.
Oder war eine Serie, ja.
Da hat ja hier Game of Thrones, wie heißt sie? Hat doch die Hauptrolle gespielt, eine der zwei Hauptrollen.
Ach stimmt. Wer war das noch?
Lena Headey, genau. Ja. Die war doch eine der beiden Hauptrollen, was die weiblichen Hauptrollen angeht. Aber ich bin tatsächlich ein Spätzünder, was diese Serie angeht, weil ich habe Terminator 1 und 2 gesehen, als der dritte Teil im Kino angelaufen ist. Also das habe ich auch schon bei den Trailern habe ich das erwähnt, weil ich kannte keinen einzigen bis zum Jahr 2000 oder 2002 oder wann er rausgekommen ist.
Das und ist dann, ganz schön krass.
Als Terminator 3 angekündigt worden ist, habe ich mir dann den ersten und zweiten Teil angeguckt. Also den ersten quasi 20 Jahre später.
Das ist krass. Hat also, der denn für dich funktioniert? 20 Jahre danach?
Nicht so richtig, weil der erste war schon sehr oldschoolig.
Ja.
Und der hat schon, wenn man ihn damals gesehen hat, hätte er natürlich diesen nostalgischen Faktor gehabt, dass man sagt, Alter, Terminator war so ein geiler Film und damals zu meiner Schulzeit, als ich den gesehen habe, hat er mich weggeblasen. Eben. Jetzt habe ich halt die Schnüre an den Raumschiffen gesehen, wo ich denke, okay,
klar.
Ist schon recht bescheiden, das Budget und die Spezialeffekte. Mhm. Beim zweiten wiederum muss ich sagen, das war immer noch ein geiler Film, selbst 10 Jahre später, nachdem ich ihn gesehen habe. Und den fand ich auch da noch fett. Also der erste ist nicht ganz so gut gealtert, fand ich aber trotzdem cool. Mhm. Der zweite war top. Das war mein Fazit. Und dann bin ich halt in den dritten ins Kino reingegangen und hatte die Vorgeschichte. Wäre, glaube ich, auch kein. Also bei Terminator allgemein ist, glaube ich, keine gute Idee, irgendwo so mittendrin, wie man bei Fast and Furious wahrscheinlich machen kann, sich einfach mal so den dritten Teil anzugucken oder einfach mal in Salvation rein, ohne dass man vorher einen Terminator-Teil gesehen hat, ist, glaube ich,
nicht cool. Nee, das ist ja eh Quatsch. Ja. Ja. Wobei, also wenn du das dann ja in der Reihenfolge chronologisch gemacht hast, dann dürfte dir ja auch aufgefallen sein, dass dann bei den Teilen danach wurde es zum Teil ja sehr abenteuerlich mit Anschlüssen und Widersprüchen. Und
genau, also selbst wenn du aufmerksam jeden Teil chronologisch gesehen hast, denkst du dir irgendwann, what the fuck ist hier los?
Ey? Ja, eben.
Wird das alles jetzt in der Fernsehserie besprochen hier, die ganzen Fäden, die mir jetzt hier fehlen oder
ja,
was?
Ja, also da hat viel gefehlt und eben sich auch viel widersprochen. Für mich gipfelte das Ganze dann ja in dem letzten oder jetzt vorletzten Genesis war das, ne?
Genau.
Hast du alle gesehen, also die 5?
Ich habe alle gesehen.
Okay. Hast du dir rausgeschrieben, wie viele Punkte du da jeweils vergeben hast?
Nee, habe ich in dem Fall tatsächlich nicht gemacht.
Okay, das hätte mich jetzt
Terminator 1 und 2, die habe ich ja zu einer Zeit gesehen, da habe ich noch gar keine Punkte vergeben.
Okay.
Also da hätte ich auch keine geben können, den dritten auch nicht. Ich hätte wahrscheinlich hier für Genesis hätte ich die Punkte rausholen können. Kann ich immer noch parallel. Und zu Salvation, da habe ich wahrscheinlich auch schon Punkte gegeben. Okay. Aber ich kann dir gerne was darüber erzählen, wenn wir dann auf die einzelnen Teile zu sprechen kommen. Mhm. Hast du alle gesehen?
Ja.
Na, dann sind wir ja up to date.
Aber ich weiß gar nicht, ob es hier Sinn macht, groß auf die anderen Teile einzugehen. Zumal wir jetzt hier über Dark Fate sprechen.
Ja, müssen wir nicht zwangsläufig.
Aber also es muss allen bewusst sein, wie wir schon jetzt anfangs erwähnt haben, der Teil schließt an T2 an.
Korrekt.
Also an Judgment Day.
Der dritte Teil wird ignoriert, Salvation wird ignoriert, Genesis wird ignoriert und die Fernsehserie Terminator SCC wird ignoriert.
Genau, und deswegen wirbt der Film unter anderem auch mit dem Slogan Welcome to the Day After Judgment Day.
Ja.
Weil er eben direkt an den zweiten Terminator anschließt.
Das ist quasi eine andere Timeline als die genannten Terminator-Teile, die damit nichts zu tun haben. So wird das Ganze beworben. Die machen sich ja recht einfach.
Findest du?
Naja, ist halt eine andere Timeline. Müsst halt ignorieren. Also ist schon Ist ja letztendlich ein Franchise, insofern ist es immer schwierig, so das im Nachhinein dann so
zu
verkaufen, aber okay.
Aber hier war das ja auch wieder so ein rechte Ding, ne? Und die anderen Teile, ich glaube, also da hat ja James Cameron auch nicht wirklich viel mit zu tun gehabt und ich glaube, da jetzt alles, was für abstruse Handlungen, die sich da verstrickt haben, das wieder aufzudröseln oder zu rechtfertigen in einem neuen Film.
Ja, stimmt schon.
Wäre, glaube ich, unmöglich gewesen. Also, weiß ich nicht.
Das heißt, James Cameron hat mit diesem Teil aber was zu tun gehabt.
Ja.
Ja, er hatte wieder seine Finger mit drin.
Der war hier auf Produktionsseite und hat auch mitgeschrieben, ne?
Er war einer der Autoren, richtig.
Ja. Und das ist, glaube ich, hier, Shiros hat das ja auch nach dem Kino direkt erwähnt, dass, oder vor dem Kino schon, dass das zum Problem werden könnte. Hier waren halt echt viele Autoren am Werk.
Ja.
Also auf IMDb sind es 10 Credits bei den Autoren, die da alle mitgeschrieben haben. Aber viel wichtiger, Regie hat Tim Miller geführt.
Woher kennen wir Tim Miller?
Deadpool.
Tim Miller ist der Deadpool-Schreiber und Regisseur.
Ja.
Ja, also kann man eigentlich einen witzigen Terminator erwarten, wenn man Deadpool jetzt als Vorbild nimmt und die Erwartungen in die Richtung gehen, oder?
Ja, wobei, hast du das erwartet, nur weil Tim Miller draufsteht, dass der jetzt Mörder lustig wird?
Na logisch. Ja, vierte Wand, mit allem drum und dran habe ich jetzt gerechnet. Mhm. Arnie redet mit dem Publikum.
Also er war ja tatsächlich irgendwie die lustige Komponente in dem Film.
Ja.
Finde ich. Also können wir mal vorwegnehmen.
Ansonsten, da gab es auch ein paar witzige Szenen, die nicht allen von uns gefallen haben.
Ja.
Weil der Terminator war bisher immer todernster Film.
Genau.
Also warum muss der jetzt so viel Witz beinhalten?
Naja, was soll das? So viel finde ich ja auch schon echt hochgegriffen.
Ja, ein paar Lacher waren schon drin auf
jeden Fall. Ja, ein paar eben, aber also trotzdem, also auch laut Genre hier, Action, Adventure, Sci-Fi,
ja.
Comedy steht nicht mal dabei. Aber er hatte ein paar lustige Momente, aber ist definitiv ein Actionfilm. Ich finde, da geht es schon über weite Strecken ordentlich rund.
Ja.
In den verschiedensten Szenarien und in der Luft, unter Wasser und überall. Also,
jetzt klingt es wie ein James Bond.
Ja.
Die hat einfach mal James Bond Film draus gemacht.
Ja, wobei wir bewegen uns ja tatsächlich hier in einem Land oder zumindest auf einem Kontinent.
Ja, Kontinent trifft es eher.
Ja.
Terminator ohne Action wäre ja auch ein bisschen seltsam. Also,
glaube ich auch.
Ist ja auch ein Action-Science-Fiction-Franchise. Insofern führt er die Tradition natürlich auch fort, auch wenn er an ein, zwei Stellen etwas witzig ist.
Ja.
Worum geht's denn?
Sarah Connor. Wollen wir mal
über die Handlung eingehen, Herr Richter?
Über die Handlung eingehen?
Auf die Handlung eingehen.
Ja. Sarah Connor ist zurück. Und damit Linda Hamilton.
Linda Hamilton ist back.
Das haben wir auch schon im Trailer besprochen. Da habe ich mich sehr drauf gefreut, weil im Trailer kam die echt sehr badass rüber und ich finde, das hat sie im Film auch gut weiter so durchgezogen.
Die Action-Amazone ist zurück.
Die Action-Amazone.
Wo sich die Millennial Falcons gefragt haben, die habe ich in Salvation und Terminator Genesis gar nicht gesehen. Wer ist denn die Oma da mit der, genau.
Wer ist
mit der Shotgun? Und es ist Linda Hamilton.
Ja, also ohne sie wäre es auch komisch. Ich meine, wobei Edward Furlong ist nicht dabei.
Nee, naja.
Nicht wirklich?
So halb.
Ja. Also, nein, der Schauspieler spielt nicht mit.
Nee, der Schauspieler selber nicht, aber seine Rolle so spielt
seine
schon
Rolle, Rolle. Ja, wird kurz angerissen, weil, ja.
James Cameron hat aber übrigens im Vorfeld damit Werbung gemacht, dass Edward Furlong
dabei
ist.
Ja, ich weiß, ja.
Also insofern fühlten sich da einige verarscht, dass er dann doch nicht aufgetaucht ist.
Aber weil die halt...
Und Eddie Murphy ist dabei und Bruce Willis und Steven Seagal.
Ja.
Und dann kommt keiner von ihm.
Nee, zur Besetzung sagen wir gleich was, aber nochmal zur Handlung. Sarah Connor ist quasi, wie lange spielt das nach Terminator 2?
Knapp 35 Jahre, so in dem Dreh.
Knapp 35 Jahre. Also
das Ganze ist dann findet 35 Jahre später statt, nach dem ersten Teil.
Ja, also ansatzweise unsere Timeline.
Ja, ungefähr.
Und ich glaube, er spielt 2020, ne?
Genau. Er spielt 2020, springt aber auch ins Jahr 1998 beziehungsweise auch ins Jahr 2042 an einigen Stellen.
Ja, weil die eben kurz erzählen, was in der Zeit zwischen Terminator 2 und Dark Fate passiert ist.
Korrekt.
Und was Sarah Connor so die letzten Jahre betrieben hat, die hat nämlich einfach immer, wenn Terminator durch die Zeit geschickt wurde, hat sie den aufgesucht und platt gemacht.
Du hast jetzt nicht erwähnt, dass Arnold Schwarzenegger auch wieder dabei ist als T-800.
Wir haben ja noch gar nicht über die Besetzung gesprochen, deswegen meinte ich ja gerade, bevor wir groß auf die Besetzung eingehen, lass mal kurz die Handlung zu Ende erzählen.
Ach so, weil du hast angefangen mit Linda Hamilton, deswegen dachte ich, wir sind bei der Besetzung.
Nee, weil wir über Sarah Connor, ja, also wie du willst, wir können jetzt auch über die Besetzung sprechen, du hast gerade erzählt. Wie du willst,
Ladies first.
Arnold Schwarzenegger ist auch wieder da.
Aber der war in jedem Teil dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Also es gab, glaube ich, keinen Teil, einmal war er computeranimiert, also nicht computeranimiert, sondern CGI-mäßig mit dabei, wo ja. Sie ihn so rein...
Doch, der ist, glaube ich, jedes Mal kurz...
Aber er ist jedes Mal zumindest zu sehen. Ja.
Und hier ist er aber tatsächlich das erste Mal in einem Film mit Linda Hamilton an zweiter Stelle, was den Verdienst angeht. Das finde ich ganz abgefahren.
Nicht nur das, auch die Nennung der Credits.
Genau.
Also Linda Hamilton steht über Arnold Schwarzenegger, das ist schon auf jeden Fall krass.
Ja. Aber eben, sie haben stark damit geworben, dass sie halt zurückkommt. Das hat man im Trailer auch schon gesehen und war für mich auch auf jeden Fall ein Argument, den Film zu sehen.
Meinst du, sie hat ein paar Anforderungen gestellt an diese Rückkehr, was die Credits angeht und Konsorten, oder meinst du, sie hat da keinen Einfluss drauf?
Nö, kann schon sein. Weiß ich nicht, konnte ich nichts drüber lesen.
Da verhandeln die Agenten doch sicher, dass sie sagen, ja, okay,
ja, pass klar, auf, logisch.
Ihr könnt sie haben, aber das und das und das muss erfüllt werden.
Ja.
Gelbe M&Ms auf dem Hotelzimmer, weiße Vorhänge.
Genau.
Und 17 Siamkatzen.
Ja, zumal also die Screentime von Herrn Schwarzenegger ist natürlich deutlich geringer als die von Linda Hamilton. Ich denke mal, das war schon auch mit einem Argument.
Trotz allem bin ich überrascht, dass er doch eine größere Rolle spielt, als ich dachte.
Okay.
Also ich ging davon aus, dass er so in zwei, drei Szenen halt auftaucht, so. der alten Zeiten wilden, aber der hatte dann doch einen größeren Einfluss auf den Film, als ich dachte.
Okay.
Fandst du nicht?
Ich habe mir da im Vorfeld gar keine großen Gedanken zu gemacht, inwieweit er jetzt in Erscheinung tritt oder wie groß seine Rolle da sein wird.
Okay.
Wen haben wir da noch? Mackenzie Davis.
Oh, die mag ich.
Die mag ich auch. Die mag, glaube ich, auch jeder. Die hat aktuell ein Star-Rating von 1 auf IMDb. Das heißt, die ist auf dem ersten Platz.
Stark. Mackenzie Davis spielt Grace, einen Cyborg-ähnlichen modifizierte Söldnerin aus der Zukunft. Mhm. Und die durfte ja schon Science-Fiction-Luft schnuppern, was irgendwie so Remakes angeht und Sequels, weil sie auch bei Blade Runner 2049 eine Replikantin gespielt hat. Insofern geht's in eine ähnliche Kerbe. Und das macht sie gut. So viel kann ich schon mal vorweggreifen.
Ja, ich mochte sie in The Martian.
Ja, stimmt, da war sie auch toll.
Aber die ist ja generell ziemlich gut. Also ich glaube, die bringt eine gewisse Fanbase mit. Und dann haben wir Natalia Reyes.
Natalia Reyes. Natalia Reyes hat mir bis jetzt nichts gesagt.
Die heißt doch nicht Reyes, Alter.
Keine Ahnung, ich versuche es Spanisch auszusprechen.
Ja, ich glaube, das heißt Reyes. Wie auch immer. Die spielt Dani Ramos. So. Glaubst du, die ist so schnell wieder von der Bildfläche verschwunden, dass wir uns da gar nicht groß den Namen merken müssen?
Also ich sehe sie jetzt nicht in Oscar-Reichweite in den nächsten 2 Jahren. Aber
mit der Rolle
lass mich auch gerne überraschen. Mit der Rolle nicht, nee. Aber du meinst, sie bringt jetzt als nächstes so ein englischer Patient raus, ja, wo sie dann doch auf einmal hochgehandelt wird. Nein, man kann es nie wissen.
Na, die hat ja in so einer kolumbianischen Serie 2015 wohl was gespielt, was schon eine größere Welle gemacht hat.
Okay.
So ist die überhaupt irgendwie jetzt da hingekommen. Also die.
Ja, gut, in Sachen Popularität vielleicht, weil diese kolumbianischen oder südamerikanischen Serien sind ja oft so eine Seifenopern, oder?
Ach so, nee, das war keine Telenovela. Nein, nein.
Ach, nicht so eine Telenovela.
Nee, nee, ich glaube,
ich dachte jetzt, dadurch hat man ihren Namen schon mal gehört.
Nee, das war eine Sony-Serie. Die hieß La Vendedora de Rosas.
Oh.
Also Rosenverkäuferin, ne? Lady, La Vendedora de Rosas. So.
La Vendedora.
Und die ist von 2015. Und da ist die wohl. Da
sind die Frauen feucht geworden, gerade wo du das ausgesprochen hast.
Ist das so, meinst du?
Na, das war sexy.
Ist das so?
Ich dachte einfach nur.
They may be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
So. Naja, jedenfalls zu ihrer Performance sprechen wir gleich noch.
Sehr gerne.
Wir haben Gabriel Luna. Der spielt.
Nicht verwandt mit Diego Luna?
Nicht verwandt mit Diego Luna?
Wir.
Nee, weil er ist ja tatsächlich Amerikaner. Also klar, mexikanischen Ursprung, aber ist in Texas geboren und aufgewachsen und so weiter. Und er spielt diesen neuen Terminator, den Rev-9.
Den bösen
Terminator.
Den Antagonisten, der T-Rev-9. Der ist ja Okay, ich will jetzt nicht auf die Handlung schnell vorweggreifen, aber der ist ja tatsächlich nicht von Skynet, sondern von einem anderen dubiosen Unternehmen, was Legion heißt.
Ja. Und Gabriel Luna, ich kannte den schon aus Agents of S.H.I.E.L.D., wo er halt den neuen Ghost Rider spielt, Johnny Blaze. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass der noch einiges machen wird. Ich mag den sehr.
Ich fand auch, das hat er sehr gut gemacht.
Auch wenn man also, natürlich hier jetzt als Terminator, das ist ja wie damals mit Schwarzenegger schon, ne? Das ist so ein bisschen wortkarg angelegt immer das Ganze.
Ja.
Liegt in der Natur der Sache. Aber die ganze Action.
Aber du musst Action auch erstmal spielen. Vor allem, ich meine, er steht eben ja auch vor dieser Wohnungstür, wo er dann erstmal so eigentlich ganz sympathisch nach dem Namen fragt von, ja, den, von, der, von dem Mädchen. Und da wirkt er noch ganz normal so und lächelt halt so hin und her und fragt so, ja, ich bin ein alter Freund von der und der. Wo dann denkst du, ach krass, was für ein Arschloch. So.
Mhm. Nee, der spielt das super.
Ja.
Und also von der Figur her ist es ja schon stark angelehnt an den T-1000 aus Terminator 2. Nur jetzt nochmal ein derbes Upgrade. Ne? Also der
aber es sind große Fußstapfen, in die er treten muss hier, weil Robert Patrick ist schon sehr legendär in der Rolle.
Auf jeden Fall, ja.
Wer hat noch nicht die Szenen mit ihm vor Augen irgendwie?
Ja. Nur der Rev 9, der kann ja noch ein paar Sachen, die der T-1000 nicht konnte.
Oh ja.
Also der T-1000 war ja, glaube ich, so quecksilbermäßig unterwegs. Ne? Also,
ja, waren bahnbrechende Spezialeffekte damals.
Auf jeden Fall, ja. Und der Rev 9, der besteht auch aus irgendeiner Flüssigkeit. Aber der kann
aus
sich...
Aus Kehrähnlichen, das wirkt so ein bisschen wie so ein ja, Teer, was dann irgendwie zusammenschmilzt.
Ja, ist sehr dunkel, aber eben, der kann auch komplett auseinandergenommen werden und dann fummeln sich die Einzelteile wieder so zusammen wie beim T-1000.
Genau.
Nur, dass er hier noch so eine Art Endoskelett drunter hat, von dem er sich irgendwie trennen kann. Also ja, dann gibt es dann plötzlich wie zwei. Ja, ist abgefahren gemacht auch, finde ich. Also ich mochte die Action insgesamt eh sehr.
Ja, fand ich auch richtig geil, wie er sich dann praktisch von dem Skelett getrennt hat und ja, wo die dann zu zweit auf einen irgendwie zurennen können. So, also ist schon...
Ja, geil.
Oder allgemein Idee, auch, wenn er irgendwie umgehauen wird und sich dann so wieder aufrichtet, weißt du, so mit den Beinen zuerst ja, und so. Also sieht schon alles sehr spooky aus, aber es ist genial gemacht.
Ja, und ansonsten, wen haben wir noch? Tom Hopper hat auch mitgespielt.
Ja.
Wäre mir gar nicht aufgefallen, aber wen hat er gespielt? Mal ehrlich.
Weiß ich jetzt auch nicht. Mir ist er nicht aufgefallen.
Ja, witzig.
Ich weiß aber jetzt, ich habe auch nicht sein
Gesicht vor. Muss ja fast einer von den Soldaten aus der Zukunft gewesen sein, oder nicht?
Vielleicht. Oder er war das Skelett.
Naja, nee, der ist ja schon echt auch ein ziemlicher Hühne, also.
Ja, naja. Ich die Statur von Luna gehabt haben.
Wie auch immer. Jetzt wissen wir, wer mitspielt. Was haben wir? Wir haben alles erwähnt. Sollen wir drüber sprechen, wie wir den gefunden haben? Oder gibt es noch ein paar Trivia-Facts, die wir raushauen wollen?
Nee, wir können gerne drüber sprechen, wie wir den fanden und wie sich da letztendlich unsere Meinung, wie sich unsere Meinungen da gezeigt haben mit unserer Kinotruppe. Also was ich ganz interessant fand, ist, dass Shirus meinte, dass er vor kurzem Terminator 2 gesehen hat und gar nicht findet, dass der gut gealtert ist und den gar nicht mehr so toll fand wie damals irgendwie und dass an seinen Augen diesen Kultcharakter verloren hat, wo ich gesagt habe, Alter, okay, Terminator 2, der ja von vielen Leuten als der beste von allen irgendwie erwähnt wird, da den hat Shirus ein bisschen runtergemacht, also was heißt runtergemacht, aber er meinte so, ja, also der Ruf und der Image ist viel besser als... Hat es ja tatsächlich Film, nachdem man ja, den jetzt irgendwie
aber vor kurzem gesehen hat. Aber das ist Shirus und ich habe da ja auch gerade erzählt, dass dann ich neulich mit jemandem drüber gesprochen habe, der den auch vor kurzem erst wieder im Kino gesehen hat und wieder völlig von den Socken war, obwohl er den Film auswendig kennt.
Mhm.
Und er sagt, das ist für ihn immer noch einer der besten Filme, vor allem aus der Reihe natürlich.
Ja.
Und das komplette Gegenteil von dem, was Shirus gesagt hat. Also
was, ja, man natürlich, was man natürlich hier erwähnen muss, ist, weil wir haben ja gesagt, damals waren es bahnbrechende Spezialeffekte, die da entstanden sind,
ja,
die in aller Munde waren, wo die Leute gesagt haben, Alter, das musst du gesehen haben, sowas hast
ich
du nicht auf der Leinwand gesehen.
Die sind immer noch up to date. Also
sind sie auch? Bei dem neuen Terminator hat man natürlich das Problem, so geil wie alles aussieht, es ist nicht mehr ganz so innovativ. Das heißt, in der heutigen Zeit, ja, was okay, CGI angeht, Spezialeffekte, hast du jetzt natürlich nicht das neue, das Rad neu erfunden, sondern,
nee, klar,
sondern das waren schon Sachen, wo man sagt, okay, alles klar. Es überrascht einen nicht so wie im Jahre 92, wo man irgendwie T2 gesehen hat.
Ja, oh, ja klar.
Aber ich bin gespannt. Also ich glaube, wir beide klingen so nach einem Konsens, weil ich war auch überrascht, wie gut der war letztendlich.
Du warst überrascht, wie gut der war?
Ja, weil ich habe jetzt nicht so viel erwartet. Erst recht nicht nach Terminator Genesis, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt nicht so geil und der Trailer war nice, aber nicht so, dass du jetzt hier den krassen Film erwartet hast und James Cameron Einfluss war ja auch nicht so ganz klar, wie viel letztendlich Einfluss er auf den Film hatte. Und das ist ja auch keine Garantie, dass der Film letztendlich gut wird.
Ja.
Aber schon die Öffnungsszene da auf dem Highway, die Actionsequenz, da war ich schon drin im Film und dachte so, Alter,
ja, der sieht geht schon gut los. Ja. Ja. Also ich habe auch nicht viel erwartet, aber das, was ich erwartet habe, das wurde voll erfüllt und eher sogar noch ein bisschen mehr.
Du hast auch nicht viel erwartet?
Nee.
Was schaust du mich denn so fragend mit deinem Hundeblick an und sagst so, wie, du hast nicht viel erwartet? Haben ja beide nicht viel erwartet.
Nee, ja, ist doch fein.
Ich habe doch gerade gesagt, ich habe nicht viel erwartet. Wie, ja. Du hast nicht viel erwartet? So voll empört. Jetzt kommt er mit der gleichen Aussage. Dieser okay. Typ.
Ja.
Dieser Lee.
Schlimm.
Ja. Ja.
You can't handle the truth.
Ja. Ist das so?
Ja, ist so.
Na toll.
Erzähl mal weiter. Sieht man den Film die 185 Millionen Budget an?
Ja.
Voll, oder?
Also die Action, auch wenn das von Shirus wieder kritisiert wurde, die hat mich echt zufriedengestellt, weil da wurde einfach, da wiederum, finde ich, haben sie schon ein bisschen Innovation gezeigt. Also klar, so ein bisschen nach Klischee eben, ne? Unter Wasser, in der Luft und zu Lande und so weiter. Die haben da schon alles mal so ein bisschen durchgemacht. Aber ja. Eben die Kombination aus dem Rev 9 und der Figur von Mackenzie Davis, die ja so ein Hybrid ist.
Ja, Grace und den T-800 auf jeden Fall, also die Kombination aus den dreien, finde ich, ist halt
genau, ist halt und schon wenn, genial. Wenn die da halt zu dritt abgehen und er trennt sich von seinem Skelett und sie macht ihre Faxen, weil sie einiges kann und dann der T-800 noch, also ich fand es echt geil, also vor allem die in der Kombination. Einige Schauwerte
dabei, oder?
Ja.
Ja, finde ich auch.
Und deswegen, ich hatte an der Action überhaupt nichts auszusetzen.
Ich auch nicht. Ich mochte die Action sehr, also ich wurde gut unterhalten und die Szenen waren schon, da konnte man schon in die Hände klatschen, konnte sagen, ja. Jawollo, USA.
Und jetzt kann man die Handlung natürlich finden, wie man will. Ich glaube, man muss sich prinzipiell mit dieser Terminator-Prämisse abfinden oder anfreunden können, sonst hat man mit der Handlung eh nichts, also kann man eh nur kritisieren.
Zumindest hat man bei dem Terminator aber durchgeblickt, was die Handlung angeht, was ja schon mal ein Fortschritt ist, weil du bei anderen Terminator-Teilen, was du gerade sagst, die haben die Timeline und die Handlung aus den vorigen Teilen komplett aus den Augen verloren und haben so bestimmte Momente gehabt, wo du gedacht hast, wie kann das denn jetzt sein, wieso sagt er Mother zu ihr und so, weißt du, wo du dann denkst, das haut gar nicht mehr hin und zumindest war es ein Terminator, den du komplett verstanden hast.
Also das stimmt. Das ist
auf jeden Fall schon mal storytechnischen Fortschritt im Gegensatz zu den anderen Teilen. Aber ich meine, jetzt, wo du es sagst, also ich gehöre wahrscheinlich auch dazu in der Minderheit, aber, soweit ich es mitgekriegt habe und so weiter, seid ihr da auch nicht meiner Meinung, aber ich fand Salvation tatsächlich nicht schlecht. Also auch wenn er so ein paar Diskrepanzen hat, was die Story angeht, ich mochte diesen Christian Bale, Söldner, Terminator, konnte ich durchaus was mit anfangen, fand, das war ein guter Actionfilm.
Ja, also wenn man den separat als Actionfilm sieht, fand ich den auch gut.
Aber du meinst jetzt was, dadurch, dass er in dieser Terminator...
Genau, der hat halt eben, wie du gerade gesagt hast, vieles, was davor passiert ist, einfach mal völlig ad absurdum geführt.
Und das leider,
deswegen, also für Teil der Reihe, als Teil der Reihe funktioniert er für mich halt nicht wirklich.
Ja gut, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde ihn besser als sein Ruf, also generell, wenn ich jetzt...
Nee, die Action ist auch da super, auf jeden Fall.
Definitiv. Ich fand auch, Genesis war jetzt kein schlechter Film. Das ist jetzt auch kein Film, wo ich sage, okay, ich zerreiße ihn jetzt komplett oder gebe ihm jetzt irgendwie 3 Punkte. Der hat halt von mir halt irgendwie eine 6 bekommen oder sowas.
Wirklich?
Nee. Ja, was
Genesis fand ich
jedenfalls richtig
echt mies. Scheiße. Ja.
Nee.
Also nein, weil da war...
Der war für mich immer noch sehenswert, aber so storytechnisch waren da viele Diskrepanzen und ich mochte auch Emilia Clarke nicht.
Eben, also und sie ist ja nun mal die Hauptrolle in dem Ding. Also,
und sie ist in die Fußstapfen von Linda Hamilton getreten.
Eben. Als
absolute...
Das hat doch schon mal gar nicht funktioniert.
Und wo in den letzten 30 Jahren drüber oder in den letzten 40 Jahren wird drüber diskutiert, wer die größere Action-Amazone ist, Linda Hamilton oder Ripley, Sigourney Weaver. Also das ist ja eine ewige Diskussion. Und da kommt jetzt Emilia Clarke und soll da irgendwie
für
Konkurrenz sorgen. Also es hat gar nicht hingehauen.
Das hat nicht funktioniert.
Nee, da sind wir uns einig.
Ja, und für mich ist es schon auch Linda Hamilton, die hier so ein bisschen den Film trägt. Also vielleicht mit Mackenzie Davis. Aber jetzt können wir ja mal zu Natalia Reyes kommen, oder halt Figur Dani.
Trägt sie auch den Film?
Nee, also für mich, für mich nicht. Tut mir leid, das ist nix.
Dann auch das, warum nicht? Warum nicht?
Wirklich?
Warum nicht? also nicht warum nicht, Ausrufezeichen, sondern
warum
nicht?
Ja. Die war für mich... Scheiße besetzt.
Scheiße besetzt?
Ja.
Gleich so?
Ja. Also auch wenn ich da gelesen habe, dass Linda Hamilton sich sehr für sie ausgesprochen hat, im Castingprozess, weil die halt auch immer angespielt hat, dann mit den letzten, um die es da ging. Also für mich war die flach. Es hat bestimmt nicht geholfen, dass die Figur halt auch einfach ein bisschen blöd geschrieben war.
Figur und flach in einem Satz.
Was? Was war denn das jetzt?
Ein sexistischer Kommentar.
Ach so.
Für mich war die flach und dann halt Figuren. Dann
ja, ja, okay, so verstehe. Ja, gut.
Nein. So flach ist die gar nicht.
War tatsächlich auf ihre Präsenz und ihre Performance bezogen und
Entschuldigung,
und so weit eben die Rolle. Es ist, ich fand die Figur einfach dämlich.
War sie auch. Also
das siehst du auch so,
ja? Ja, war ein Nervfaktor. War so,
eben.
Hätte keinen gebraucht und hätte auch keinen irgendwie gejuckt, wenn sie jetzt, wenn ihr jetzt der Kopf weggeschossen worden wäre.
Ja.
Und das ist schade.
Ja,
weil sie ist ja letztendlich die zukünftige Rebellenführerin, die es geht zu beschützen. Und der eigentliche Kern, wo man sagt...
Wäre das nicht ein Spoiler gewesen?
Nee, weil das wird ja relativ am Anfang schon geklärt.
Wirklich?
Na klar, das ist doch kein Spoiler.
Ah, okay.
Okay.
Ich hätte es nicht erwähnt, aber gut.
Also ich finde, es ist kein Spoiler.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Das muss ja einen Grund geben, warum sie irgendwie attackiert wird. So. Das wird doch gleich von Anfang an letztendlich etabliert.
Ja, ja. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, inwieweit ihre Figur hier in die Handlung integriert ist oder was. Aber egal.
Aber sie ist überflüssig.
Naja, das ist ja jetzt ein bisschen schwierig, wenn du gerade gesagt hast, es geht nun wirklich um sie. Also sie ist diejenige, die es zu beschützen gilt.
Genau.
Von sowohl T-800 als auch Mackenzie Davis und Linda Hamilton.
Genau. Und alle werden aus der Gegenwart und aus der Zukunft geschickt, um diese Person, am Anfang wurde es ja schon etabliert, um diese Person zu beschützen, koste es, was es wolle. Also muss diese Person ja irgendwie wichtig sein.
Ja, aber warum das so ist, das hast du jetzt mal schön vorweggenommen.
Na gut, Entschuldigung. Sie ist die zukünftige Rebellenführerin.
Gleich nochmal. Ja. Dann könnt ihr euch auch denken, was mit John Connor passiert ist. Und was sage ich mit Kyle Reese?
Ist das jetzt wo ist der hin?
Ja, das ist jetzt so eine Vision-Frage.
Wollte gerade sagen, ja. Was ist eigentlich mit Kyle Reese? Das ist eine Vision-Frage, ja.
Ja, siehst du. Na gut. Ja,
das weiß keiner. Ich kann mich auch nicht mehr an den Teil erinnern, was mit ihm passiert ist, ehrlich gesagt. Also wie es mit ihm geendet ist.
Ja, es war halt in 1 und 2, ne? Beziehungsweise ja. In 2 taucht er, glaube ich, nur auf irgendeinem Special Cut auf der DVD auf.
Oder er hat so. Aber überlebt, glaube ich.
Ja, ja, eben.
Gute Frage.
Naja. Wie fandst du das Ganze denn? Also jetzt mal so als Resümee.
Als Resümee kann ich sagen, ich bin überrascht, wie gut der geworden ist und war durch die Action super unterhalten und ich hab keine Anmerkung, was die Story angeht. Wie gesagt, also die gleichen Negativpunkte, die du genannt hast, nämlich Signora Reyes und so, hätte ich jetzt auch umbesetzt oder hätte gesagt, okay, hätte man vielleicht ein bisschen besser darstellen können, war ein ziemlich nerviger Charakter.
Vor allem, weißt du, was ich finde? Es ist halt wieder mal eine Frauenfigur und ich will jetzt nicht wieder den Feministen raushängen lassen, aber es ist leider einfach viel zu oft so in Hollywood, dass Frauenfiguren einfach schwach geschrieben sind, weil die oftmals aus so einer Opferposition kommen und dann braucht es erst einen Impuls von außen, in den meisten Fällen von einem Mann, der sie dann dazu bewegt, irgendwie nach Größerem zu streben oder dafür zu sorgen, dass sie aus dieser Opferrolle rauskommt.
Jein.
Und das ist hier halt auch schon wieder so ein bisschen, geht das stark in die Richtung. Ihre Figur ist am Anfang ja schon echt schwach und die will mit all dem nichts zu tun haben und so weiter und sieht ihr Potenzial nicht. Und gut, jetzt ist es hier in dem Fall Mackenzie Davis und kein Mann, der sie darauf hinweist. Aber richtig. Es ist
also
halt,
du hast zwar in dem Fall, was sie angeht, hast du zwar recht, aber du hast mit Linda Hamilton und Mackenzie Davis natürlich in
zwei
weiteren Rollen extrem starke Frauenrollen.
Ja, aber sie ist halt die Hauptfigur, weißt du, um sie dreht sich das alles und dass das Ding nur darüber funktioniert, dass sie halt anfangs wieder in so einer Opferposition ist, ist schon einfach ein bisschen dünn geschrieben.
Ach, das meinst du, okay. Na ja, gut.
Und da die Kritik von Chiros, die kann ich echt unterschreiben, was die Dialoge angeht, weil die sind echt hart.
Können wir Chiros mal zitieren, ja?
Ja, bitte zitiere Chiros.
Chiros sagte, mit den Dialogen aus dem Drehbuch würde ich mir nicht mal den Arsch abwischen.
Ja, das ist ein bisschen harsch, aber in manchen Stellen trifft es das echt auf den Punkt. Ja, siehste?
Würde ich mir nicht mal den Arsch abwischen.
Ja, auch mal schön gewählt.
Das waren Chiros Worte, also das Drehbuch und die Dialogschreiber haben keinen guten Job gemacht wenn man nach seiner Meinung geht.
Ja, und das ist an manchen Stellen, ist es auch wirklich mit sehr viel Pathos
ja,
bepackt,
bespickt. Aber es ist ein Actionfilm, es ist ein Terminator, also es ist kein Schindlers Liste, wo man jetzt die, wo man jetzt
nee, das ist klar,
riesen Wert drauf
aber legt. Aber weißt du, ich finde, Linda Hamilton schafft es auch zum Teil, so Pathos-Sätze einigermaßen cool rüberzubringen.
Ja.
Schwarzenegger hat ja mit seinen Dialogen tatsächlich für den einen oder anderen Lacher gesorgt.
Tatsächlich, ja.
Und bei ihr, diese Dani ist einfach nicht nur dieses Opfer, sondern dann sagt die eben auch noch Sachen, wo man erst recht denkt, Alter, du Opfer.
Aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass sie am Anfang ja eine ganz normale zivile Person war. Also, du weißt, was ich meine? Also, Opferrolle hin oder her, die muss ja erst in ihre Rolle reinwachsen.
Ich sag ja nicht, dass die von Anfang an eine Superheldin sein soll. Es geht ja um die Mentalität.
Die war dir...
Ja, mir war die einfach zu viel Opfer. Aber wie auch immer, du bist ja auch der Meinung, dass ihre Figur und damit verbunden auch ihre Performance dem Film nicht gerade geholfen haben.
Nee, na, sie kackt natürlich noch mehr ab neben den starken anderen Frauenrollen, die da irgendwie eine Rolle spielen, wo man dann sagt, okay, die soll mal wieder aufhören zu schreiben, die soll mal mehr Mackenzie Davids als Grace zeigen oder irgendwie Sarah Connor oder so.
Ja, eben.
Also, und das ist natürlich scheiße,
ja,
wenn man das denkt.
Und das halt als Hauptfigur in dem Skript, das ist halt echt ein bisschen schade, finde ich. Vielleicht kommen wir da wieder auf die 10 Autoren bei dem Ding.
Ja.
Aber wie auch immer, also das hat bei mir die Nummer so ein bisschen runtergezogen, aber trotz
allem... Du darfst natürlich nicht vergessen, dass bei den 10 Autoren sind natürlich auch die Autoren der
vorherigen Teile,
der vorherigen und, so Teile und der Charaktere, die da gegründet worden sind. Galen Hurd hat ja...
Ja, ja, klar.
Die war ja gar nicht mehr involviert in den neuen Terminator-Teil, aber die hat damals natürlich für die, ja, für die Charaktere gesorgt, genau wie James Cameron, der da auftaucht. Also
ja,
das
ja, klar,
sind natürlich auch mehr...
Nee, das ist schon klar.
Viele
trotzdem
Nennung.
War das halt hier nicht ein Typ, der das Drehbuch geschrieben
definitiv,
hat.
Definitiv. Ja.
Und da haben dann einfach noch viele irgendwie dran rumgedoktert. Und
ja,
ich weiß nicht, ob es der Hauptfigur gut getan hat. Für meinen Geschmack nicht.
Mhm.
Und du siehst das ja ähnlich.
Ich sehe das ähnlich. Trotzdem ist er sehenswert.
Finde ich auch.
Und dann wollen wir mal gucken, was die Punkte machen.
Wie sieht es denn bei dir aus mit Punkten?
Bei mir, wollen wir mal als Vergleich erstmal die IMDb-Punkte aufzählen und die Rotten Tomatoes-Bewertung?
Ja, kann man gerne machen. IMDb ist bei 6,5. Metascore von 54.
Im durchschnittlichen Bereich.
Ja. Rotten Tomatoes. Hm. Da vergeben die Kritiker 70% und das Publikum 84%.
84?
Ja. Das ist wiederum sehr ordentlich.
Das ist sehr ordentlich. Insofern gucken wir mal, wo wir gelandet sind.
Ja. Sag an.
Ich bin bei 7 Punkten.
Witzig, ich auch.
Du hast dich auch bei 7 Punkten eingependelt?
Ja. Für mich ist das wirklich ein extrem solider Actionfilm.
Mhm.
Klar, wenn man jetzt ein krasser Fan der Terminator-Reihe ist, also dann, ich meine, dann haben einem die Teile davor eh schon einiges vergrault, dann müsste man hier eigentlich wieder so ein bisschen auf die richtige Fährte kommen und finde ich, muss man da schon auch ein bisschen gnädig sein. Weil natürlich ist es ein Franchise, was jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr so funktioniert, wie es damals funktioniert hat.
Das ist das Problem.
Und ja, also bei mir ist wirklich sehr, sehr gut gemeinte 7 Punkte.
Das Problem ist wirklich, dass die Millennial Falcons mit den Helden unserer damaligen Zeit, mit Rambo und mit dem T-800 und so weiter natürlich wenig anfangen können, weil die in dieser Zeit viel zu klein waren, um das damals mitbekommen
ja,
zu
klar,
haben.
Ja, klar, logisch.
Und dadurch hast du natürlich eine ganz andere Bindung zu den Figuren und das ist halt das Problem, dass die heutigen Kinogänger mit diesen Filmen und mit den jeweiligen Fortsetzungen, die ja teilweise 20 Jahre später kamen, halt da teilweise viel zu weit entfernt von sind.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, wenn wir bei der kompletten Bewertung sind bei Rotten Tomatoes, ist das der erste Terminator, wo es wieder auf dem aufsteigenden Ast ist. Weil der erste Teil hat noch volle 100% gehabt.
Mhm.
Der zweite Teil liegt bei 93%.
Mhm.
Und dann geht es bergab. Terminator 3, 69%.
Ja.
Terminator Salvation, 33%. Terminator Genesis, 27%.
Okay.
Und das Terminator Dark Fate mit 71% natürlich wieder in Richtung alter Form.
Ja, aber bei Genesis wäre ich auch ungefähr da.
Das ist hart. Also so schlimm fand ich ihn nicht. Aber was die Reihenfolge angeht der Bewertungen,
ja,
da gehe ich voll konform.
Ja, ich auch. Und eben, jetzt sieht es da wieder sehr gut aus. Was ich halt schade finde, ist, dass das, was man bisher so mitbekommen hat, weil der Start in den USA ist ja schon immer ein sehr wichtiges Indiz. Und hier ist der halt echt sehr weit hinter den Erwartungen und tatsächlich auch hinter den Prognosen geblieben.
Er also hat ja noch ja immer nicht mal das Budget... Also die Kosten hat er noch nicht mal eingespielt bisher, oder?
Nee. Also wie du schon gesagt hast, hat der 185 Millionen gekostet, hat am Eröffnungswochenende halt nur 29 gemacht. Da waren 40 prognostiziert, manche haben sogar 60 gesagt, aufgrund des Hypes von Linda Hamilton und so weiter.
Ja, 40 klingt ja noch vorsichtig prognostiziert auf jeden Fall.
Eben. Wobei, damit wäre es wohl noch im grünen Bereich gewesen, so, weil die sich halt in der weiteren Entwicklung ein bisschen was erhoffen.
Ja.
Aber der ist halt weltweit aktuell bei 125 Millionen und hat damit halt wirklich noch nicht mal das Budget eingespielt. Das ist echt ein desaströser Flop bis jetzt.
Ja.
Also das kann man auch nicht groß schönreden. Was ich krass finde, ist, der braucht 470 Millionen, um auf Null zu kommen.
Boah, ja, okay, dann wird es kein Erfolg. Selbst mit den DVD- und Blu-ray-Auswertungen, was das Heimkino angeht,
ja,
wird
da
er nicht auf den grünen Zweig
kommen. Also ich glaube, dass viele bei dem Franchise dann doch, weißt du, so, die ein bisschen älter sind, sich dann sagen, aufgrund der alten Teile und so weiter, gucke ich mir den dann nochmal an oder kaufe mir den.
Ja, aber das sind wahrscheinlich auch die ins Kino gerannt sind. Also das sind,
meinst du?
Ja, das ist unsere Generation. Ich glaube nicht, dass viele von den Millennial Falcons jetzt ins Kino gerannt sind und damit 20 sich Terminator nicht angeguckt
haben. Nee, klar.
Und deswegen,
aber es ist schon echt, also ich finde es schade, weil
reicht halt nicht.
Das wird dem Film nicht gerecht, finde ich.
Nee, wird's auch nicht.
Aber 470 Millionen, die haben halt im Marketing schon auch echt eine Menge rausgeballert, ne?
Muss man
vorstellen, ey, 470 Millionen, um auf Null zu kommen, ne? Also da haben die noch nichts dran verdient.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
Naja.
Das sieht nach Minusgeschäft aus.
Echt ein bisschen schade. Und dabei haben sie den Release ja auch nochmal nach hinten gepusht.
Mhm.
Ursprünglich sollte der ja gleichzeitig starten wie hier der Fast and Furious, Hobbs and Shaw.
Mhm.
Aufgrund dessen verschoben.
Damit hätte er sich wahrscheinlich auch keinen Gefallen getan.
Was?
Wenn er an dem gleichen Tag gestartet
hätte, weil
Hobbs and Shaw ja relativ erfolgreich war.
Ja, ja, eben, genau. Ja.
Dann weiß ich nicht, ob das durchgezogen wird, dass Cameron 2017 nämlich auch eine neue Trilogie angekündigt hat und gesagt hat, es wird eine neue Trilogie geben, die zwar so in dem Terminator-Universe spielt, aber letztendlich nicht mit den bekannten Darstellern und mit komplett einer neuen Darstellerriege. Also ob das was wird, bezweifle ich.
Ja, das, also nach den Zahlen sieht es jetzt erstmal nicht danach aus, ne?
Nee.
Dass das passiert.
Ja.
Ich finde, bei den Trivia-Facts waren ein paar ganz nette Sachen dabei.
Na, schieß mal los.
Dass Tim Miller Linda Hamilton immer sagen muss, dass sie aufhören muss zu lachen, wenn sie ihre Waffen abfeuert.
Ja, das hat dir gefallen anscheinend.
So geil.
Der ist auf jeden Fall nice.
Und dann gibt es ja schon auch so ein bisschen Hinweise eben, glaube ich, die dann echt für Fans sind, dass so die Telefonnummer auf dem Laster von Schwarzenegger, also von der Figur von Schwarzenegger, von dem T-800, der hat doch diesen Laster mit, was ist er da nochmal berufsmäßig, der Karl? Der hat doch da irgendeinen Job.
Ja, der hat einen Job.
Auf jeden Fall, die Telefonnummer, die zu dem Job gehört, die ist eine, die ist 512-1984 und ist halt eine Referenz auf den 5. Mai 1984, auf den 12. Mai 1984.
Da ist das Datum, Terminator 1 gestartet, oder?
Nee, das
da ist ja gelandet.
Genau, das ist das Datum, wo der T-800 das erste Mal.
Da ist er auf der Erde gelandet.
Ja.
Der nackte Arnie.
Und solche Sachen, das finde ich ganz schön, genauso wie diese klassische Line, come with me, if you wanna live, dass die so ein bisschen abgeändert wurde und von Mackenzie Davis gesagt wurde.
That's Grace.
Ganz geil. Come with me or you'll be dead in 30 seconds. Auch schön. Ja, solche Sachen. Also ich glaube, das ist definitiv was halt.
Hat ja Linda Hamilton auf der Autobahn hat ja auch eine Line gedroppt, die ja sonst mal eher aus Arnis Mund kommt, so abgewandelt.
Ja.
Ja, das ist ganz witzig. Das ist halt für Fans.
Ja, finde ich auch.
Fan-pleasing. Vollständigkeitshalber sollten wir nochmal sagen, was Shirus und Nora von dem Film halten.
Mhm.
Nora ist immer sehr euphorisch, was die Filme angeht, das wissen wir ja.
Das
gibt auch gerne mal 10 Punkte und 9 Punkte.
Ja.
Diesmal war sie auch sehr euphorisch und erfreut und hat öfter mal in die Hände geklatscht bei den Actionsequenzen und hat eigentlich wenig auszusetzen gehabt, außer das Gleiche, was wir jetzt gerade erwähnt haben. Sie ist diesmal nicht ganz bei 10, sondern sie ist bei 8,5 gelandet, was ja auch schon sehr ordentlich ist.
Das ist sehr ordentlich, ja.
Das war von uns Vieren das beste Ergebnis. Shirus wiederum hatte nicht so viel. Also er gibt, glaube ich, großzügige 5 Punkte aufgrund des Franchises, aber in Wirklichkeit wäre er wahrscheinlich da auch noch drunter. Also der fand ihn nicht gut.
Okay.
Der hatte dann eine Menge auszusetzen gehabt. Nicht nur, was die Dialoge angeht.
Ja, aber 5 ist hart.
Ja, es hat kritischer Bursche. Ja, wir beide sind jedenfalls bei 7.
Mhm.
Und da pendeln wir uns ein.
Ja, Und jetzt sprechen wir über den nächsten?
Sprechen wir über den nächsten. Black and Blue.
Black haben wir and gesehen. Blue. Ich bin begeistert.
Aus dem Jahre 2019?
Ja.
Und wir haben ihn vor dem Kinostart sehen dürfen. Der ist am 14.11.2019.
Weil Sneak Preview.
Weil Sneak Preview, richtig. Und wir haben ja einen gewissen Fluch etabliert, nämlich immer wenn Lee dabei ist bei der Sneak Preview,
ja,
kommen eine Menge Gurken, ist Lee mal nicht dabei, weil er irgendwie sagt, es regnet draußen oder sowas. Dann gucken wir dann so eine geilen Filme wie Yesterday oder irgendwas so, wo man sagt, ja, das war mal eine nice Sneak.
Dabei hat es doch auch geregnet.
Und diesmal haben wir Shiros zum ersten Mal bei gehabt.
Stimmt.
Und ich dachte, okay, vielleicht bricht ja Shiros den Lee-Fluch, vielleicht ist er stark genug, gegen deine Mächte anzutreten. Und jetzt kommen wir dazu, ob es auch so gewesen ist.
Ja.
War er stark genug?
Ich will es nicht vorwegnehmen.
Nee, wir werden es nicht vorwegnehmen. Erzähl mal über den Regisseur. Dean Taylor.
Habe ich vorher noch nie gehört.
Er hat so einen großartigen Film gemacht, wie zum Beispiel Meet the Blacks. Mhm. Mike Epps in der Hauptrolle.
Mhm.
Der 4,9 gekriegt hat bei IMDb und einen Metascore von 26 hat.
Das muss ein geiler Film sein.
Das ist so der namhafteste Film, den ich in seiner Biografie gefunden habe.
Der namhafteste, das schon. Oh, ja.
Das sagt schon einiges aus.
Ja.
Aber wir kennen einige aus den Hauptrollen.
Genau. Also Black and Blue ist ein Action-Crime-Drama. Jetzt eben von diesem Jahr startet. Hast du schon gesagt, wann er startet? Ja, 14. November, ne?
14. habe ich. Ja, ich habe 14. gesagt, aber 14. ist auch okay.
14.
Ey, er kann's.
Naja.
Der Schweizer kann's. 14.
Ach ja, SpongeBob, du.
Das mit dem Namen und Dings und Regisseur und Dings.
Ja, Daten liegen mir auch nicht so.
Nee, Daten auch nicht und Aussprache schon mal gar nicht.
In den USA ist er am 25.10. gestartet.
Da läuft er schon eine Weile.
Ja, deswegen kann man auch schon was zum Boxoffice sagen.
Habe ich auch rausgesucht.
Der hatte ein Budget von 12 Millionen. Quasi ein Schnäppchen.
Diese 12 Millionen im Gegensatz zum Terminator hat er auf jeden Fall schon mal getoppt.
Ja, wie die 12 Millionen vom Terminator hat er getoppt?
Naja, der Terminator hat ja das, was er gekostet hat, hat er nicht mal eingespielt.
Ja, der hat aber halt auch ein Vielfaches gekostet, das ist ein Vergleich.
Ja, aber das, was der gekostet hat, hat er trotzdem schon mal eingespielt.
Ja,
das
hat
ist
er schon
auch
mal
keine
eingespielt.
Garantie.
Ja. Der hatte wahrscheinlich auch nahezu kein Werbebudget.
Also er ist bei 17 Millionen, glaube ich, gerade aktuell, wenn ich richtig recherchiert habe.
Ja, ich habe eine Zahl vom 4. November und da ist er bei 16 Millionen, aber...
Da ist noch eine Million dazugekommen.
Ja, kannst du
eine
mal
Million
sehen.
Eine Million haben oder nicht?
Ja, freigegeben ab 16 hierzulande, ja. Geht eine Stunde 48. Und es geht um eine Polizistin, eine junge Polizistin, gespielt von Naomi Harris.
Ja.
Die in New Orleans, nachdem sie... als Soldatin in Afghanistan Tour gemacht hat, zurückkommt und eben in New Orleans auf Streife geht.
Richtig. Ist noch ein Rookie.
Und dann geht's auch schon los, weil sie für ihren Kollegen einspringt, eine Schicht zu übernehmen.
Genau.
Mit einem anderen Typen loszieht, als mit ihrem üblichen Partner.
Richtig. Ist ja öfter so, dass man dann mal, wenn einer freinimmt oder so, mal irgendwie einem anderen Cop zugeteilt wird.
Ja. Und sie hat quasi kein Privatleben. Bis dahin wurde lediglich etabliert, dass sie eine tote Mutter hat. Also geht sie mit, springt für ihn ein, übernimmt seine Schicht und gerät da in eine Situation, wo sie Zeuge von Korruption wird auf einem hohen Level.
Mit diversen Kollegen, die sie schon auf der Polizeiwache gesehen hat.
Ja.
Das kann man verraten, weil das passiert relativ weit am Anfang des Films.
Das heißt, was da passiert, verraten wir nicht, weil das für dich schon in Spoiler fällt? Oder?
Nee, das können wir gerne verraten, weil darum dreht sich
ja
der ganze Film.
Eben genau. So, also
vielleicht sollst du noch erklären, dass die Cops in Amerika alle ausgestattet sind mit gewissen Bodycams.
Stimmt, das ist ein sehr wichtiges Ding bei dem, bei der Handlung. Jeder trägt auf der Brust eine Bodycam, die bei Bedarf eingeschalten wird, wenn es halt zur Interaktion kommt mit Leuten. Und sie hat diese Bodycam an. Weil sie mit diesem Kollegen unterwegs ist, der sagt ihr dann, dass sie im Auto warten soll, weil er in so ein Industriegebäude reingeht, in so ein altes, verlassenes Ding, um dort angeblich nur eine Kontaktperson zu treffen.
Ja.
Dann hört sie Schüsse.
Und hört da nicht drauf.
Und geht natürlich rein und wird eben Zeuge, wie einer erschossen wird von dem Polizisten und hat das halt auf ihrer Bodycam mit aufgenommen. So, dann wird sie verfolgt von allen korrupten Bullen New Orleans.
Also eigentlich von allen Bullen in New Orleans, weil...
Ja, also wird zumindest so aufgezogen, dass da irgendwie...
Da ist kaum einer bei, der irgendwie nicht korrupt ist und alle stecken irgendwie unter einer Decke und wollen natürlich diese besagte Bodycams schnappen, wo die Beweise drauf sind, die die Polizisten dann natürlich belasten können.
Ja, dann flüchtet sie erstmal in einen nahegelegenen Supermarkt, wo sie dann auf eine der anderen Hauptrollen trifft, gespielt von Tyrese Gibson.
Der gute Tyrese.
Naja. Und der korrupte Bulle wird gespielt von Frank Grillo, den wir ja beide sehr mögen.
Total. Much love for Frank Grillo.
Ja, hier...
Hier weniger much love.
Also, naja, ich meine, die Rolle ist natürlich recht eindimensional. In Leider. Kingdom mochte ich ihn echt gerne. Also, der hat ja schon eine Menge gemacht. Ey, der hat aktuell, ich habe mir das mal angeguckt, ne, jetzt in seiner Vita, der hat gerade 9 Projekte, die entweder...
Echt,
schon gedreht sind, noch gedreht werden oder schon in der Postproduktion sind.
Krass, der ist sehr aktiv.
Also der ist mal aktiv.
Also ich habe noch keine Rolle gesehen von ihm, wo er nicht auf die Fresse kriegt, aber ich mag ihn sehr. Ich mag ihn in Warrior, mag ich ihn nicht. Ich mag ihn, wie gesagt, in Kingdom, ich mag ihn in The Purge.
Ja.
Da hat er für mich großartige Rollen dargestellt und spielt eigentlich immer so den toughen Guy, der auch kein Problem damit hat, sich mal ein bisschen zu prügeln.
Ja.
Aber hier war er als eindimensionaler Bösewicht etwas unterfordert.
Mhm. Genauso wie Mike Coulter in meinen Augen, der hier auch mitspielt und unter der Regie auch eine sehr fragwürdige Performance hinlegt.
Aber hallo, über den haben wir uns neulich bei Skin unterhalten. Das ist auch der gleiche Schauspieler, der Luke Cage dargestellt hat. Für den, die sich gerade fragen, wer Mike Coulter ist.
Genau. Und in meinen Augen ein guter Schauspieler.
Ja.
Aber hier eben sehr schwierig inszeniert und das auch echt eindimensional. Also der hat wirklich für ein paar unbeabsichtigte Lacher gesorgt.
Ja.
Weil der halt auch Sätze raushaut mit einem Pathos, die aber auch eben echt noch beschissen inszeniert sind. Also das, naja.
Das wäre eine Sparte gewesen für die besten schauspielerischen Leistungen eines Rappers in einem Film, ohne dass es ein Rapper ist.
Aha. Ja, also
so Mike Coulter. So wie er ihn gespielt hat, der hätte ihn auch, weiß ich nicht. Ja, Redman spielt.
Er spielt da halt so ein bisschen Gangster-Boss slash Pimp oder was auch immer.
Grills und...
Eben, also das volle Programm mit Pelzmantel und Grills und Sonnenbrille.
Hauptartiges Auftreten, also sehr Klischee.
Alle Klischees bedient. Der Partner von Naomi Harris, der spielt, wird gespielt von Reed Scott, den ich aus Veep kenne oder Why Women Kill spielt er auch mit. Ich sehe ihn in letzter Zeit echt in vielem.
Ich kannte das Gesicht definitiv auch. Also der ursprüngliche Partner, der sich dann freigenommen hat, um auf ein Date zu gehen, wo sie dann auf jemand anderen zugeteilt wird. Nicht der Partner, der ins Lagerhaus geht. Nur so viel zum
Ach so, genau.
Also der Partner, mit dem sie sonst unterwegs ist, mit dem sie sich gut versteht.
Und haben wir schon erzählt, woher man Naomi Harris kennen könnte?
Bisher noch nicht.
Moonlight hat sie mitgespielt, ne? War sie auch nominiert?
Ja.
Pirates of the Caribbean war, glaube ich, so eine Art Durchbruch für sie.
War ihr größter Hit. Aber die hat schon in einigen Filmen mitgespielt. Also das Gesicht hat man definitiv gesehen.
Ja.
Ich habe tatsächlich noch einen Film gesehen, den ich in der nächsten Film- und Serien-Episode erwähnen werde, wo sie die weibliche Hauptrolle spielt.
Ich habe mal auf einer Abschlussparty von Ninja Assassin an der Bar gearbeitet. Mhm. Da hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Ich habe den nie gesehen, der soll ziemlich scheiße sein.
Ninja Assassins, ja, habe ich auch schon mal gehört von, aber ich habe ihn auch nicht gesehen.
Aber da hat sich irgendwie die Gelegenheit ergeben, kurz mit ihr zu quatschen oder beziehungsweise sie hat mich angequatscht. Und dann haben wir kurz geredet und die ist tierisch nett.
Sie ist nett.
Ja, und ihr Stunt-Double, die da war, die war auch sehr nett.
Hey, Lee plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne?
Mensch.
Was der alles erlebt hat bei seinen 700 Jobs, die er gemacht hat, ja, Flugbegleiter. Bis zum Barkeeper.
Ja, aber ich meine, also als Barkeeper kriegst du. Und dann eben auf solchen Veranstaltungen sowieso. Du hast ja auch gerade auf einer Rap-Party aufgelegt. Also
ja, für deine Homies.
Kannst du mal sehen.
Das war jetzt nicht die erste Film-Rap-Party, wo ich aufgelegt habe, praktisch die Abschlussparty für das Team. Aber gestern war ich mal wieder für einen deutschen Film unterwegs.
Na, eine Serie.
Für eine deutsche Serie, richtig.
Ja.
Habe ich ja schon erzählt. Da waren auch viele, viele minderjährige Darsteller, die da irgendwie auf der Tanzfläche rumgetobt sind. Aber ach so, was ich dir gar nicht erzählt habe, das fand ich zum Beispiel extrem witzig. Einer hat sich Locomotive Breath gewünscht.
Oh, geil.
Wo wir wieder bei Fargo sind.
Ja.
Und als die ersten Töne von Locomotive Breath ertönt haben, sind die drei 16-Jährigen aufgesprungen.
Bitte,
und sind,
was?
Ja, wirklich. Und sind auf die Tanzfläche und sind zu Jethro Tull Locomotive Breath abgegangen. Wo ich dachte, okay, ist das irgendein Insider?
Das kann ja nur über Fargo kommen. Wo können die sonst so ein...
Vielleicht war es ja so ein bei dem Dreh irgendwie, dass den einer irgendwie rauf und runter gehört hat. Und die
Ach
und
so.
Den kann natürlich auch sein, weißt du, dass das so ein Insider ist. Aber
okay.
Das war überhaupt nicht die Generation von denen.
Nee, so. Null.
Ich dann dachte, Alter, okay.
Witzig.
Das war ein bisschen falscher Film.
Geil.
Ja,
ja, siehst du. So viel zum Nähkästchen.
Ja, haben wir beide was aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber zurück zu Black and Blue,
dem Cop-Thriller. Black and Blue, ja. Wahnsinns-Thriller. Ich finde, also ab dem Moment...
Du bist ja sowieso kein Fan von dem Genre, da geht es ja schon mal los. Das müssen wir nochmal hier
erwähnen. Ja, muss man auf jeden Fall einräumen.
Das ist ein Film, den du dir freiwillig wahrscheinlich eher nicht angeguckt hast.
Nee, also für mich war es, habe ich damals ja schon gesagt, wenn New Orleans einen Tatort hätte, dann würde er wahrscheinlich genauso aussehen.
Aha, doch so schlimm.
Ja, nach viel mehr hat es für mich auch nicht ausgesehen. Die Handlung war extrem vorhersehbar.
Ja.
Die Message wurde einem da um die Ohren geballert, als gäbe es keinen Morgen. Die Dialoge waren für mich hart an der Schmerzgrenze. Wie gesagt, an manchen Stellen konnte man dann ein bisschen gut drüber lachen. So, das hat dann,
unfreiwillig.
Ja, eben. So, aber das hat dann das Generve so wieder so ein bisschen rausgenommen. Aber diese Stunde 48 war lang für mich.
Das hat man gar nicht gemerkt. Also das, was du...
Was hätte ich denn einschlafen sollen, oder was?
Nee, aber das war mir ironisch gemeint. Also man hat schon ein Gepöbel, auf jeden Fall von der Seite hat man schon ein bisschen mitgekriegt. Dann.
Ja, ist ja so.
Also du klangst ungefähr so, immer wenn ich einen Scherz mache oder ein Wortspiel und so weiter, dann hast du die gleiche Reaktion, wie du da ungefähr über den ganzen Zeitraum von 108 Minuten ungefähr hast du die gleichen Geräusche gemacht.
So war es für mich auch. Wie ein langes, schlechtes Wortspiel von Guess.
Immer wenn das hier kommt... Hast du ungefähr die gleichen Geräusche gemacht, wie du neben mir auf dem Kinositz gemacht hast.
Schön wär's, ey. Also für mich war es hart.
Also wir sind uns einig, alles, was du gerade gesagt hast, der Film ist sehr Klischee. Der Film ist, was die Rollen angeht, was die Dialoge angeht, ist er aus dem Malbuch des Polizeithrillers entstanden und sehr schablonenhaft, 1:1, sehr bedient. Eigentlich alle Klischees, die man sich da vorstellen kann, werden in diesem Film irgendwie geliefert. Also ist alles ziemlich krude.
Auf jeden Fall.
Ja, und.
Kein großes Kino, nach meinem Verständnis. Aber ist ja auch kein großer Film. Also zumindest mal budgetmäßig. Absurd finde ich trotzdem die Bewertung, wenn wir da mal drüber sprechen wollen.
Die ist mehr als absurd, weil ich dachte, du verarschst mich da auf dem Beifahrersitz, als du mir vorgelesen hast, wie die Bewertung bei Rotten Tomatoes ausgegangen ist. Aber erzähl mal. IMDb, vielleicht fangen wir mit den Harmlosen an.
IMDb liegt bei 5,6. So harmlos finde ich das im Übrigen auch gar nicht.
5,7.
5,7 ist mittlerweile? Hm. Witzig. Vorgestern war es noch 5,6.
Siehst du, ist auf dem aufsteigenden Ast.
Oh.
Der landet auch bei 9,0.
Ja, ich sehe schon. Auf dem Weg zu den besten Filmen aller Zeiten.
Naja. Metascore 53?
Metascore 53.
Also die Kritiker und die Audience sagt, geht so.
Ja, gesundes Mittelmaß offenbar.
Ja.
Rotten Tomatoes liegen die Kritiker bei 49.
Und jetzt?
One thing real quick, before you start.
Das Publikum.
Das war eine krasse Spannungskurve, oder?
Liegt bei 94%.
Alter, 94%.
94%. Was ist denn mit den Leuten los, Alter?
Als du mir die 94% genannt hast, dachte ich so, okay, alles klar, da haben 10 Leute gewotet, die wahrscheinlich die sich gefreut haben, mal Hip-Hop in einem Film zu hören. 4.561 Votes.
Mittlerweile 4.561.
Sagen 94%. What the fuck?
Ey, wirklich, was haben die geraucht?
Das ist wirklich eine harte Bewertung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein paar Arzt dabei sind, die sagen, ja geil und so, aber...
Ja, aber selbst so wenn du, ey, ganz
und
ehrlich,
hier Action und
aber selbst dann...
Selbst, werden.
Ey, selbst dann, wenn du sagst, ey geil, ist ein bisschen Rumgeballere, ein bisschen Wegrennen, ein bisschen flache Sprüche und so, selbst wenn das zu 100% dein Ding ist, kommst du hier nicht ganz auf deine Kosten. Also auch wenn der jedes Klischee erfüllt, flacht
mäßig.
Er zwischendurch so hart ab, dass du da nicht 100% vergeben kannst. Und irgendwelche Idioten müssen ja 100 gegeben haben, damit diese 94 zustande kommen.
Idioten? Ja, die abstraft.
Ja, wirklich. Wer
Filme
auch immer,
sind Geschmackssache, mein Freund.
Digga, wer diesem Film 100% gegeben hat, der soll sich bitte mal mit mir unterhalten und mir erklären, was daran so geil sein soll.
Sind die psychisch gestört, die Menschen?
So weit will ich nicht gehen.
Wie ich ihn einfach in die Patrouille gebracht habe mit der Frage. Er will einfach nicht, dass da einer irgendwie auf der anderen Seite sitzt, der sagt, ich gebe 10 Punkte und dann, den hättest du jetzt verloren als Zuhörer.
Nee, der kann gerne mal hier anrufen.
Ruft uns an, sagt uns, woher ja. diese 10 Punkte
Meldet haben. Euch bei den Kindern, die bei Guess angerufen haben. Die haben seine Nummer und
die Halloween-Kinder.
Die stellen euch durch. Weil, hey, ganz ehrlich, ich will wirklich, das ist bei so vielen Filmen, die ich so gar nicht verstehe, wüsste ich so gerne, was ein anderer daran so geil findet. Ich würde es gerne miterleben oder miterfahren.
Also bei dem Film kann ich nachvollziehen, was du meinst. Bei Filmen wie Under the Silver Lake, wo wir das letzte Mal die Diskussion hatten, da würde ich dir gerne mal links und rechts eine geben und würde sagen,
ja, das war
warum
ja
strafst du den so ab?
Das dann einfach abzutun mit, ja, verstehst du nicht. Ich will es ja verstehen, deswegen will ich es ja erklärt bekommen.
Der Hauptdarsteller selber versteht ja den Film noch nicht mal und so weiter. Und der ist ja selber relativ orientierungslos im Film. Insofern finde ich das ja gut, dass der Film
gibt dem wahrscheinlich auch keine 10 Punkte.
Doch, der gibt ihm auch 10 Punkte. Denkt, was geht hier ab?
Hast du den Herrn Garfield mal angerufen und gefragt?
Wir können gerne eine Live-Schalte machen zum Herrn Garfield.
Das machen wir bei Gelegenheit.
Also Nein. Ich kann dir nicht sagen, was Andrew Garfield sagt, aber falls du irgendeine Frage hast, was Sarah Gayden vielleicht über den Film denkt, da habe ich eine direkte Connection.
Sehr schön.
Also die kann ich direkt anschreiben.
Fragen wir sie doch mal.
Ja.
Ja gut, zurück zu Black
Sarah,
and Blue.
Sarah, wie fandst du Black and Blue?
Ach, ja.
Ja, also, kommen wir zur Punktevergabe. Wir müssen nicht lange drüber palabern. Wir sind uns einig, ist jetzt kein Meisterwerk und ist ziemlich überflüssig und war jetzt nicht die beste Sneak. Der die Fluch geht weiter. So kann man es auch ausdrücken.
Ja, danke. Wie viele Punkte vergibst du denn?
Ich vergibe genauso viel, wie Shirus gegeben hat, nämlich ich gebe 4 Punkte.
Wow.
Und du müsstest ja noch darunter legen, weil du gesagt hast, es ist tatsächlich der schlechteste Film, den du in diesem Jahr bisher gesehen hast.
Ja.
Und das nach?
Nach Beachbum.
Und nach Eon Flux, sage ich schon hier, nach Vox Lux.
Oh ja.
Der ja bei uns bei 2,5 gelandet ist.
Ja.
Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, der schlechteste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe, aber dann bin ich gespannt. Wie viel sind es denn?
2.
2 Punkte, Alter?
Ja.
Okay.
Willst du jetzt protestieren oder was?
Naja, nee, weil das ist, der Film ist zu schlecht, um jetzt so dagegen zu protestieren, aber Shirus und ich waren halt einer Meinung, indem wir gesagt haben, es ist immer noch besser, einen schlechten Actionfilm oder einen schlechten Cop-Thriller zu sehen. Und es ist immer noch unterhaltsamer, als ein schlechtes Drama zu sehen oder eine schlechte Komödie, wo man nicht lacht, weil du hast immer noch ein bisschen Ballerei und ein bisschen Rumgerenne und ein bisschen Actionsequenzen, wo ich sage, okay, das bringt mich durch den Film. Als wenn du jetzt ein Drama hast, was sich komplett kalt lässt, wo du sagst, oh, wann ist dieser Scheißfilm zu Ende? Und hier hast du halt so diese Actionsequenzen, die teilweise unfreiwillig komisch sind, aber wo du trotzdem sagst, okay, man kann ihn sich angucken. Wenn man jetzt wirklich nichts anderes findet und nichts zu tun hat, kann man ihn sich angucken.
Naja, sehe ich anders. Also ich halte es echt für Zeitverschwendung, sich diesen Film anzugucken.
Okay.
Weil
ja gut, es ist generell Zeitverschwendung, sich einen Film anzugucken, der halt schlecht ist. Aber
sowieso, aber
ich gucke mir lieber, wie gesagt, wenn es darum geht, wenn ich mir jetzt angucken muss, gucke ich mir lieber einen schlechten Actionfilm an.
Also bei Vox Lux, da wollte ich halt, zumindest hatte ich da noch so die Hoffnung, dass der noch irgendwo hin will damit, weißt du? Also da war die Handlung nicht so vorhersehbar, dass klar war, wie das Ding ausgeht. Mhm. Und hier, der Film hat mich zu keiner Sekunde überrascht. Ich wusste die ganze Zeit, wie das Ding ausgehen wird. Von vorne weg, das ist also, und bis dahin zwischendurch nicht mal, da ist niemand umgekommen, von dem ich es nicht erwartet habe. Da im Gegenteil, da hat niemand überlebt, von dem ich es erwartet. Also weißt du, es ist einfach von vorne bis hinten klar, was passiert und dann halt noch nicht mal geil gemacht.
Das ist hier kein Memento, da braucht man nicht drüber reden. Also es ist alles anders.
Nein, kreativ. Aber weißt du, so, und das mag vielleicht auch mit dem Budget zusammenhängen, wobei es gibt Leute, die haben mit sehr viel weniger Geld einen sehr viel geileren Film gemacht. Bestimmt auch schon Krimis. Mhm. Also wie gesagt, dagegen kommen mir manche Tatorte echt hart anspruchsvoll vor.
Ja, da werde ich jetzt, wie gesagt, da werde ich jetzt nicht widersprechen. Aber
zwei
sind halt ein paar Action-Schauwerte sind halt schon zu sehen. So, wo du
ja,
sagst,
dann
okay,
sind das
schon
2 Punkte.
Okay,
also,
für
weil
mich waren es halt vier Action-Szenen, die halt erwähnenswert werden.
Für jede Action-Sequenz gibt es einen Punkt.
Ja, für jede Action-Sequenz gibt es einen Punkt.
Na toll.
Und sie hat es ja auch solide gespielt. Also ich fand sie ja jetzt, von allen anderen fand ich sie jetzt nicht overacted, bis auf eine Zeitlupenszene, wo sie in Tränen ausbricht, wo ich dachte, okay,
aber das ist muss nicht auch sein. Zweifelsohne eine Frage der Inszenierung. Sie, ihr will ich da überhaupt nichts ankreiden. Die kann auch nichts dafür. Also
die hat alles gegeben, die Naomi.
Ist ja auch schön und gut. Aber wenn die halt trotz allem, wenn die ein vorhersehbares Ding spielt, was mich nur noch langweilt und nervt, da kann sie nichts für, aber das ist dann halt trotzdem nur 2 Punkte für mich.
We all make mistakes, don't we?
Offenbar. Wobei hier der Regisseur, ne?
Ja.
Oder wer auch immer das Ding geschrieben hat.
Alle, die daran beteiligt
Peter
waren.
A. Dowling.
Oder auch wir, weil wir in die Sneak gegangen sind.
Ja, ich will mir das nicht immer selbst ankreiden.
Was war als erstes da, das Huhn oder das Ei?
Ja. Eigentlich sollten die einem vor sowas warnen.
Ja, sollte man machen. Na gut, naja. Können wir abschließen an der Stelle, oder?
Ja, ich vergebe einen Warnhinweis. Guckt euch das nicht an, ey. Es ist echt grober
Unfug. Gut, also Lee ist noch unter uns. Wir sind bei 4 Punkten, was jetzt auch nicht, auch keine Empfehlung, keiner Empfehlung entspricht. Lee ist bei 2. Das sagt schon einiges aus. Mhm. Könnt euch klemmen, Black and Blue. Der Trailer ist genauso krude, wie der Film dann letztendlich auch geworden ist.
Hast du den Trailer mal angeguckt, oder?
Ich habe den Trailer im Vorfeld schon gesehen.
Ach so.
Das habe ich dann schon wieder vergessen, als der Film anfing. Und okay. Konnte ihn ja nicht zuordnen sofort. Und dann, wo der Film dann anfing, dachte ich so, ach so, krass, ja, du hast den Trailer mal gesehen vor 2-3 Monaten. Und da dachte ich schon so, okay, sieht aus wie so ein Netflix-Film, der irgendwie nicht wirklich auf Netflix läuft, sondern dann im Kino letztendlich gezeigt wird. Also es wäre wirklich
Ein Netflix-Film, der nicht auf Netflix läuft.
Ja, das wäre ein Netflix-Film, der so den am nächsten Tag wieder vergessen hast, nachdem du ihn irgendwie beiläufig gesehen hast.
Ja, super. Siehst du, Zeitverschwendung, sag ich doch.
Schon, definitiv.
So viel dazu.
Ja. Und jetzt machen wir was ganz Besonderes. Jetzt werden wir mal hier einen Break an der Stelle machen, weil wir beide gehen jetzt ins Kino.
Ja.
Und
ich freue mich.
Sind sehr gespannt auf Zombieland 2 und wollten den unbedingt noch in diese Episode hier packen. Deswegen werdet ihr direkt unser direktes Fazit nach dem Film praktisch kriegen, wenn wir hier weiter aufnehmen.
Grenzt schon an die Live-Schaltung.
Ist schon fast eine Live-Schaltung. Und deine Erwartungen sind sehr hoch. So viel hast du schon mal verraten.
Nee. Das stimmt nicht. Ich habe keine hohen Erwartungen.
Bitte was?
Und deswegen kann mich der Film nicht enttäuschen. Weil,
ach so,
wenn der nur, der muss nur ansatzweise das machen, was er im ersten gemacht hat. Und hat, dann hat er für mich schon gewonnen.
Also wir beide mochten Zombieland 1 sehr.
Ja.
So viel kann man sagen.
Also ich mochte den sehr.
Aber ich habe halt auch schon ein paar schlechte Sachen über den zweiten Teil gelesen. Und da hast du gesagt, das ist mir alles scheißegal. Ich kann gar nicht enttäuscht werden.
Ja, gehe ich gar nicht, wirklich von aus.
Kann gar nicht irgendwie schlecht werden und
also wenn der jetzt nicht plötzlich 3 Stunden geht und unfassbar langweilig ist, kann der mich nicht enttäuschen.
Wir sind sehr gespannt. Es sind ja tatsächlich die gleichen Autoren. Also geil. Es sind die gleichen Köche, die da auch den zweiten Teil zubereitet haben. Insofern dürfte ja nicht allzu viel schief gehen. Also ist jetzt nicht eine komplett andere,
definitiv sehr gespannt.
Andere Liga. Und was noch richtig geil ist, wir gucken Zombieland an Emma Stones Geburtstag.
Mensch.
Happy Birthday, Emma.
Ist das so?
Die hat heute Geburtstag.
Verrückt.
Das ist doch richtig verrückt, oder? Das ist doch ein Timing.
Ich freue mich mehr auf Rosario Dawson.
Stimmt, die spielt ja auch mit.
Ja.
Also und
Woody Harrelson natürlich.
Natürlich.
Und alle, die ja vorher halt schon dabei waren. Plus noch ein paar mehr.
Bill Murray.
Mal wieder.
Ja, Bill Murray ist back. Wir sind gespannt. Also ich habe ihn im Trailer auf jeden Fall gesehen.
Ja, ich dachte, okay.
Ich dachte, Bill Murray wäre Rest in Peace.
Ja, vielleicht jetzt doch endlich Zombie.
Doch nicht Rest in Pieces. Also ihr kriegt hier unser Fazit auf jeden Fall nachher beim dritten Film, den wir besprechen. Wir gehen jetzt ins Kino, gucken Zombieland. Bis nachher.
Bis gleich.
Wir sind back.
Ganz Endorphin und Adrenalin geladen.
Die Bewegtbildbanausen, frisch aus dem Kino.
Ja.
Von ihrem Ausflug. Oder?
Ausflug.
Yeah!
Aber hallo.
Yeah. Und dann können wir gleich frisch hier unsere Eindrücke vermitteln dem Publikum.
Ja. Wie gesagt, fast schon eine Live-Schaltung.
Zombieland Double Tap, wie er so schön heißt.
Ja, oder wie er auf Deutsch heißt, doppelt hält besser.
Wo du ja gesagt hast, relativ akkurat übersetzt.
Ja, den Umständen entsprechend halt, ne? Also ich finde, gegen Double Tap spricht nichts, aber ja, das leidige Thema.
Ist deine Freundin hübsch, die du für meinen Kumpel zum Date mitbringst? Den Umständen entsprechend. Grundsätzlich keine sehr gute Aussage.
Naja, also wir hatten das ja schon oft davon, ob man jetzt einen deutschen Titel extra braucht oder nicht, aber naja. Er heißt nun mal so.
Das leidige Thema.
Ja, aber das macht nichts.
Wir kennen alle den ersten Teil von Zombieland sicher.
Wir alle.
Ja, viele, also die meisten haben doch Zombieland gesehen, oder?
Hoffe ich doch.
Da können wir doch jetzt das Ende spoilern und so weiter. Wissen doch alle Bescheid. Nein, wir spoilern nicht. Wir haben nicht vor zu spoilern.
Auch aber nicht den ersten, oder wie?
Naja, nicht das Ende zumindest. Oder sagst du jetzt Scheiß auf alles. Wir spoilern jetzt, was das Zeug hält.
Ich überlege gerade, ob, wenn wir jetzt über den Inhalt sprechen, nicht zwangsläufig irgendwelche Inhalte von Zombieland voraussetzen.
Also bei der Todesszene haben wir die, haben wir auf jeden Fall noch getriangelt.
Stimmt.
Jetzt wird sie die Triangel abschaffen jetzt auf einmal, oder was?
Nee, aber wir haben ja im Trailer schon so ein paar Leute gesehen, die, wenn man den ersten gesehen hat, ja nicht unbedingt in Erscheinung treten dürften.
Das stimmt. Wir haben ja, vielleicht sollten wir da anfangen, wir haben ja das Genre einer Zombie-Komödie. Und jeder, der auf dieses Genre steht, wird definitiv am Zombieland nicht vorbeigegangen sein. Also insofern, Ja. Können wir davon ausgehen, dass die Interessenten von diesem Film definitiv den ersten Teil schon gesehen haben? Also ich würde wundern, wenn da Leute draußen sind, die zwar Zombie-Komödie mögen, aber Zombieland nicht kennen, weil.
Nee, dann.
Neben Shaun of the Dead, sage ich mal, sind das die beiden Großen, die da in der Filmgeschichte aufgetreten sind.
Ja. So, und nun?
Dann lass uns mal über die Fortsetzung reden. So ziemlich genau 10 Jahre später?
Ziemlich genau 10 Jahre später, ja. Das haben sie ja im Marketing auch echt Wolle genommen, das Ding, ne?
Aber richtig, oder?
Dass das 10 Jahre her ist.
Ja.
Haben da so ein bisschen mit der 10-Year-Challenge von Social Media rumgespielt und so weiter und das jetzt quasi als 10-Year-Challenge genommen.
Finde ich ja. Im Film haben sie auch einige Anspielungen auf den ersten Teil gebracht, also das darf man ja auch.
Ja, eben.
Darf man auch schon mal verraten, ist ganz witzig gemacht.
Ja. Ich bin zufrieden.
Wie ich auch schon gesagt habe vorhin, sind es ja auch die gleichen Macher. Insofern hat man da nicht irgendwelche Experimente gemacht und hat jetzt irgendwie Sönke Wortmann genommen, der jetzt irgendwie den zweiten Teil inszeniert oder keine Ahnung, irgendwas komplett Abstraktes.
Ja, das wäre aber auch ein großer Stretch.
Manchmal ist es ja so, dass man für zweite Teile irgendwie eine komplette Besetzung hinter den Kulissen nimmt. In dem Fall sagt man, Schuster bleibt bei deinen Leisten und hat ein ähnliches Team zusammengestellt.
Offenbar, ja.
Ruben Fleischer.
Hat wieder Regie geführt.
Ja.
Und es geht auch schon genau so wieder los. Das finde ich so geil. Fand ich beim ersten schon großartig mit den Credits.
Ja.
Die einfach quasi Teil der Handlung oder Teil des Intros sind, indem sie halt beeinflusst werden von den Dingen, die sich da abspielen im Bild.
Nicht nur das. Auch der erste Teil fing ja mit einem Metallica-Song an.
Ja.
Nämlich From Whom the Bell Tolls, den ich ja extrem geil finde und der ja auch Wizard of Oz gesampled hat, wo wir auch gesagt haben, so, dass aus dem Film eine Menge Samples entgangen sind.
Ja.
Und diesmal war es Master of Puppets.
Ja.
So viel kann ich verraten, auch ein großartiger Song.
Ja, und wie ich gelesen habe, wollten die im ersten gerne schon Master of Puppets benutzen und hatten da aber halt die Rechte nicht.
Da reichte das Cashmash nicht. Aber der erste war erfolgreich genug, um sich dann beim zweiten einiges leisten zu können.
Ja.
Hast du dir, also ich habe mir jetzt so ein paar Zahlen auch aus dem ersten rausgeschrieben, damit wir den direkten Vergleich haben.
Ja.
Insofern können wir mal sagen, der erste hat 23 Millionen gekostet.
Mhm.
Bei dem zweiten hatten die ein Budget von 42 Millionen zur Verfügung.
Ja.
Also jetzt nicht 10-mal so viel, aber konnten schon mal ein bisschen mehr auf die Kacke hauen.
Ja, fast das Doppelte. Also ist schon.
Konnten sich Monster Truck leisten.
Bisschen aufwendiger. Und der erste hat 102 Millionen gemacht.
102 Millionen, über 100 Millionen.
Ja, und ist damit natürlich erfolgreich.
Wobei der zweite mittlerweile auch schon bei 89 Millionen steht und ich meine, der ist heute angelaufen. Also wir waren heute beim Kinostart praktisch im
Saal. Ja gut, in den USA lief er schon ein bisschen, aber trotzdem, klar, der ist jetzt weltweit schon bei 89 Millionen und das sieht gut aus.
Könnte klappen.
Ja.
Mit den schwarzen Zahlen.
Es gab ja auch wirklich oft Gerüchte und Hoffnungen von Fans und so weiter, die sich einen zweiten Teil erhofft haben.
Mhm.
Das wurde lange rausgeschoben, das Ding. Und deswegen, ich freue mich, dass der offenbar jetzt schon erfolgreich ist.
Ist auch geil, dass unsere 4 Hauptcharaktere mittlerweile in diesen 10 Jahren ja ziemliche Stars geworden sind.
Ja.
Und fast jeder von denen irgendwie mittlerweile auch eine Oscar-Nominierung irgendwie kassiert hat.
Und sogar eine Auszeichnung.
Sogar eine Auszeichnung, Emma Stone, richtig. Und das ist schon ganz witzig. Aber nochmal zurück zu Ruben Fleischer, das fand ich auch ganz cool, als ich in seiner Filmografie nochmal geguckt habe. Er hat ja Gangster Squad inszeniert 2013, wo er Emma Stone mitgespielt hat. Und 2011 wiederum hat er 30 Minutes or Less Regie geführt, wo Jesse Eisenberg wiederum die Hauptrolle spielt.
Ja, und dann Venom, ne?
Genau, und Venom. Also auch er ist wieder
Woody Harrelson mitgespielt hat.
Stimmt, da war Woody Harrelson
auch
da.
Ja,
also deswegen, er hat schon so seine Stammbesetzung, die er dann immer wieder im Film einsetzt. Ja. Ist ja witzig.
Ein loyaler Kerl, wie schön.
Der Tarantino im Zombie-Genre.
Tarantino
sucht ja auch so seine Stammleute zusammen.
Ja, das stimmt wohl. Wobei, da gibt es viele Regisseure.
Du kennst ihn übrigens auch von Superstore, was du hier bei Filmen und Serien vorgestellt hast. Auf die Serie bin ich immer noch sehr gespannt.
Ja, deswegen, also Comedy macht er auf jeden Fall nach meinem Geschmack.
Du bist Fan.
Ja, definitiv.
Bist du nach Zombieland Double Tap immer noch Fan?
Jetzt erst recht.
Zombieland jetzt erst recht.
Der musste sein.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay.
Ja.
Go ahead. Make my day.
Go ahead. Was haben wir gesehen? Wollen wir die Handlung anreißen?
Ach, ja, klar. Was kann man da groß zu sagen?
Zombies werden abgeschlachtet.
Genau.
Unsere Helden machen sich relativ früh im Weißen Haus breit, was ja schon mal ganz interessant ist.
Also vorab, es spielt auch tatsächlich genau 10 Jahre danach.
Ja.
Die bleiben da unserer Timeline treu und
die sind mittlerweile sowas wie eine eingeschworene Gruppe.
Genau, die sind immer noch in der Konstellation unterwegs.
sind extrem eingespielt mittlerweile, was bestimmte Absprachen angeht bezüglich der Zombie-Kills.
Ja.
So viel kann man verraten.
Ja, ein sehr eingespieltes Team und mittlerweile haben sich die Zombies auch weiterentwickelt. Da kriegen wir am Anfang eine kleine Einführung, was es jetzt so für Zombies gibt.
Genau, die werden jetzt katalogisiert.
Ja, und das ist ähnlich wie im ersten mit den ganzen Regeln, die er da so aufstellt.
Die auch noch fortgeführt werden.
Die auch fortgeführt werden und auch die sind wie die Credits halt auch wieder so ins Bild integriert, was ich sehr schön finde.
Ja, definitiv. Also der Style und die Optik und der Look, da haben sie den ersten einfach mal weitergesponnen und stoßen die Fans da nicht vor den Kopf, in dem Sinne komplett was Neues erfinden, sondern man erkennt definitiv, dass es Zombieland auch ohne den Vorspann gesehen zu haben.
Ja. Ja, nee, also das ist, haut genau in die Kerbe, was ich ja super fand.
Für als Fans.
Fan des ersten.
Genau. Dieser Film könnte Ihnen gefallen, wenn Sie Fan von Zombieland 1 waren.
Surprise.
Surprise, surprise. Ja, unsere Helden ziehen durch die Lande, wildes Zombie-Gemetzel. Dann,
Naja, erstmal ziehen sie ja nicht durch die Lande. Erstmal sind sie ja, haben sich ja im Weißen Haus eingesiedelt und leben da eine ganze Weile ziemlich glücklich.
Da hat es mich dann zeitweise an Last Man on Earth erinnert.
Ja, total.
Wo er ja auch sich letztendlich so, wo er auf die Kacke hauen konnte, an Orten, wo er normalerweise wahrscheinlich nicht reingekommen wäre, wenn alles normal geblieben wäre.
Ja.
Und so war das hier auch. Wesley Snipes hat eine Begnadigung gekriegt.
Ja, das fand ich sehr schön, dass ausgerechnet Woody Harrelson, der nun schon wirklich das ein oder andere Mal mit Wesley Snipes zusammengearbeitet hat.
Die haben schon mal den ein oder anderen Kopf geworfen, ja.
Dass er seine Begnadigung unterschreibt wegen Steuerhinterziehung, das ist sehr schön.
Das war schon mal eine geile Idee,
ja. Ja, also echt einige sehr nette, solche kleinen Hinweise auf alles Mögliche drin.
Mhm.
Mag ich immer sehr. Naja, und dann gibt es natürlich den obligatorischen Knick in der Handlung, weil die beiden Ladies sich vom Acker machen. Die ziehen dann zusammen los und ja, dann müssen die natürlich wiedergefunden werden und so weiter und dann auf dem Weg kommen dann auch noch andere Leute dazu.
Jein, ja.
Oder sie treffen halt auf andere Leute auf dem Weg, die wiederzufinden.
Eigentlich muss ja nur eine Lady wiedergefunden werden.
Ja. Also so detailliert wollte ich da jetzt nicht drauf eingehen, aber können wir natürlich auch gerne machen.
Nein, wir müssen nicht detailliert drauf eingehen. Wir wollen den Leuten nicht den ganzen Spielspaß nehmen am Film.
Ja, eben.
Korrekt.
Deswegen, also es geht ja auch, ja, ich meine, klar ist die Handlung wichtig, aber...
Aber nicht hier.
Nee, nicht deswegen meinte ich ja auch im Vorfeld schon so, der kann für mich gar nicht viel falsch machen.
Mhm.
Weil eben, wenn er den Style vom ersten fährt, und das hat er in meinen Augen total... dann funktioniert es für mich voll und ganz. Und da ist die Handlung tatsächlich nicht so im Fokus.
Wenn Sie mich wirklich fragen, die richtige Antwort wäre, Sie haben gar keine Bedeutung für mich.
Gar keine Bedeutung, die Handlung, oder?
Naja, doch, natürlich.
Ein bisschen also, schon.
Das haben wir hier schon etabliert, dass ich ein Fan von Handlung bin. Aber hier dient die Handlung ja wirklich nur, um
unsere Charaktere ein bisschen...
um die vorwärts zu bringen und um halt irgendwie den noch absurderen Zombie-Kill zu inszenieren.
Und die Zombie-Kills waren wieder over the top, würde ich sagen.
Da waren einige großartig.
Dabei, da waren einige dabei, die sind schon sehr kreativ auf jeden Fall.
Ja, und auch da gab es ein kleines Upgrade vom ursprünglichen Zombie Kill of the Week. Gibt es jetzt den Zombie Kill of the Year.
Die Superlative.
Ja.
Der Zombie Kill of the Year.
Weil Tallahassee hat das wohl nicht mehr gereicht, dass das nur noch ein pro Woche gibt. So, es muss dann auch noch der Beste des Jahres gekürt werden.
Du hast mir das erzählt, oder? Das ursprünglich ja als...
Ja, weil das ursprünglich als Serienkonzept geplant
genau,
war.
Genau, und dadurch hatte man diesen...
Ja, eigentlich hätten sie dann konsequenterweise Zombie Kill of the Decade machen müssen.
Vielleicht ist das die Steigerung beim dritten Teil.
Naja, weil es ja 10 Jahre her ist, verstehst du?
Ja, stimmt, hätte gepasst.
Naja.
Auf der beschwerlichen Reise treffen unsere Helden auch auf ein paar neue Charaktere.
Ja, eben.
Die sehr interessant sind.
Da sehen wir dann endlich Rosario Dawson.
Da sehen wir unter anderem auch Rosario Dawson.
Und
das gefällt Lee.
Ja, habe ich, ja vorhin schon gesagt, dass ich mich gefreut habe, die im Trailer zu sehen. Und Zoe Deutsch,
ja,
die ich nicht auf dem Zettel hatte, ich weiß nicht, ob du die kanntest aus anderen Sachen, die hat ja bei Disaster Artist mitgespielt.
Ja, also ich habe sie schon ein paar Mal gesehen in verschiedenen Filmen.
Und ich glaube, also doch bei Dirty Grandpa, da war sie doch eine der Haupt... Mädels, oder nicht?
Ach, neben, wie heißt der? Aubrey Plaza?
Aubrey Plaza?
Genau.
Nee, sie war nicht die zweite. Nee,
Sie war nicht die zweite, weil ich wusste nicht mehr, wer die zweite ist. Aber ich weiß, dass ich sie schon ein paar Mal gesehen habe in
verschiedenen Filmen. Oder? Aber ich frage mich, ich fand den Film so ätzend. Wie auch immer.
Keine Ahnung.
Ja, ich weiß. Und dann Luke Wilson und Thomas Middleditch.
Ich drohe Lee mit meinen Klanghölzern, aber er reagiert nicht.
Na, was soll ich da, wie soll ich da reagieren?
Na gut, gut, dass wir nicht bei Dirty Grandpa sind.
Ja. Den ich ja, Thomas Middleditch, den liebe ich einfach natürlich aufgrund von Silicon Valley.
Wer liebt ihn nicht?
Und wie sie die beiden ins Spiel bringen, fand ich ziemlich geil.
Definitiv.
Aber das erzählen wir jetzt auch nicht, oder?
Es ist eine Szene im Trailer, die tatsächlich darauf hinweisen könnte, was da passiert. Aber man muss den Leuten nicht ihren Spaß nehmen. Es gibt ja auch Leute, die sich die Trailer nicht angucken. Insofern, wenn ihr auch den Trailer nicht gecheckt habt, dann werdet ihr euch freuen über diesen Moment.
Ja.
Dann müssen wir ihn nicht weiter erläutern. Aber wir können auch mal über Zoe reden. Weil sie hat ja schon eine größere Rolle und sie ist jetzt eine Person, die direkt zu der Truppe mit dazustößt. Kann man schon so sagen.
Ja, die gabeln sie im Einkaufszentrum auf.
Ja, in einem Freezer.
Und die ist halt herrlich blöd.
Die ist ein, wie man so schön sagt im Amerikanischen, ein ziemlicher Bimbo. Nämlich ein dummes Blondchen.
Ja, die ist...
Die sehr gerne Selfies macht und die sehr oberflächlich daherkommt. Also die Klischee-Blondine vom Feinsten. Die eigentlich der laufende Blondinenwitz.
So ja.
Kann man das schon ausdrücken.
Ja, total.
Ja. Und sorgt natürlich für einige Kalor und einige
die war Anmerkungen. Lustig, ja.
Ja, die war lustig und ist horny auf jeden Fall nach all der Zeit. Und ihr ist auch ziemlich egal, wer da kommt.
Ja, ja, ich meine, die hat gesagt, sie hat jetzt monatelang da im Kühlschrank gelebt.
Ja.
Da muss jemand herhalten.
Da kann man auch schon mal ein bisschen aggressiv werden, ja, wenn derjenige sich ziert.
Ach, ja.
Also sie spielt einen durchaus nervigen Charakter und ich kann auch vorstellen, dass einige im Publikum vielleicht auch wirklich genervt sind von ihr, die den Film sehen. Aber wahrscheinlich war es auch volle Absicht, dass sie die Leute nervt, weil...
Denke ich auch,
sie ja. nervt ja auch unsere Helden. Insofern, warum sollte sie nicht das Publikum nerven?
Nee, eben. Und mich hat es auch... Ich fand es auch nicht zu viel.
Nee. Ich habe die sehr genossen.
Okay, eben. Ja, ich auch. Die Madison.
Ja.
Da sind sie ja der Nummer treu geblieben, ne? Dass die alle irgendwie in Städte oder Staatennamen tragen.
Genau. Madison County und so.
Ist Madison nicht eine Stadt?
Ja, Madison ist die Hauptstadt von einem Bundesland in den Staaten jetzt.
Aber von welchem?
Testest du wieder meine geografischen Kenntnisse, aber darauf falle ich nicht rein. Ich bin mir nämlich nicht sicher.
Okay.
Ist definitiv eine Hauptstadt von einem amerikanischen Staat, aber ich weiß nicht von welchem. Albuquerque wiederum ist ja auch ein Bundesstaat.
Das war der Name von Luke Wilson.
Genau, ne? Das war der Name von Luke Wilson. Und hast du gelesen?
Ja,
hast
ja.
du gelesen, von wem der hätte ursprünglich dargestellt werden sollen?
Ach so, wer ursprünglich dafür vorgewählt? Ja, Ryan Reynolds.
Ja, lustig, oder?
Ja.
Ryan Reynolds sollte den spielen, konnte aber nicht aus terminlichen Gründen.
Ja, aber was, also diese beiden Namen, die Luke Wilson und Thomas Middleditch da tragen, also eben Albuquerque und Flagstaff, das sollten ursprünglich die Namen für die Charaktere von Woody Harrelson und Jesse Eisenberg sein.
Korrekt.
Und dann,
korrekt.
Oh, so gleich. Dann wurde eben Tallahassee und Columbus draus.
Ein korrekt ist nur offiziell, wenn es von Isa kommt.
Insofern auch nochmal eine schöne Anspielung auf alles, was da 10 Jahre davor passiert ist.
Jo.
Wenn auch natürlich sehr viel Insider, aber trotzdem ganz geil.
Finde ich auch.
Und ansonsten, was können wir noch groß sagen über, also über die Handlung? Wahrscheinlich besser nichts mehr?
Nee, es sind halt Zombie-Kills mit einer Menge Insider-Witzen, aber auch mit einer Menge neuen Jokes, die man am besten sehen sollte, als die nachzuerzählen.
Ja.
Insofern für Fans dieses Stoffs. Ihr werdet definitiv euren Spaß haben.
Hast du dieses Ding geblickt, wo sie zu ihm sagt, time to teach Lenny about the rabbits?
Ja.
Das ist ja fast schon anspruchsvoll.
Das ist fast schon anspruchsvoll, weil das, worauf diese Szene anspielt, letztendlich auch nicht jeder kennen dürfte.
Nee, eben. Und da frage ich mich auch gleich wieder, wie machen sie das? Auf Deutsch.
Das ist wieder so eine gute Szene, ob sie die auch wirklich so werketreu übersetzt haben oder...
Ja, da müssen sie ja also für alle, die es nicht wissen, das ist ein Zitat oder eine Anspielung auf Mice and Men.
Von Mäusen und Menschen auch ein großer Bestseller.
Und auch toll verfilmt worden und so.
Ja, John Malkovich.
Genau, John Malkovich. Und dann werden sie ja irgendein deutsches Pendant finden müssen.
Meinst du, die nehmen dann den Hauptmann von Köpenick, den sie da zitieren, oder was?
Muss der da auch jemanden erschießen, obwohl er da keinen Bock drauf hat?
Irgendeine Szene aus der deutschen Geschichte.
Ja.
Aber es ist öfter mal so, dass die in der deutschen Synchro, weil es wurde ja auch mal irgendwie eine Anspielung gemacht auf irgendeinen amerikanischen Daily Show Host, der hier außerhalb Amerikas wahrscheinlich keinem was sagt. Und dann ändern die auch mal gerne den Namen in der Synchro und sagen dann irgendwie Thomas Gottschalk oder so.
Ja, klar. Also
irgendwas, was den Leuten natürlich was
ja, aber macht, also ja auch Sinn. Macht Sinn. Also ich meine, Asterix wird nur so übersetzt.
Ja. Aber für mich ist es halt komisch, wenn ich die Filme im Original sehe, teilweise mit Untertiteln und dann hast du da irgendwie zwei verschiedene Bedeutungen. Es kommt schon komisch rüber.
Mhm. Schlimm.
Aber gut, ein bisschen Anspruch hat also Zombieland Double Tap auch eingebracht.
Wahnsinn, total.
Ja. Auch ihr da draußen, die sehr sophisticated sind, ja. Und
ja, genau.
Die sich, die sich zum Einschlafen genau, lieber Mice and Men durchlesen, anstatt irgendwie die neue Folge von Rick and Morty irgendwie anzugucken, zum Einschlafen.
Ah, jetzt aber.
Also jetzt geht's aber zu weit.
Jetzt ja, wirklich.
Der wirft mir gleich die Klanghölzer an den Kopf.
Pass auf hier. I am the danger. Oh, wenn es okay. Um Rick and Morty geht. Ey, jetzt
sorry, aber. Sorry.
Also auf IMDb hat er aktuell eine 7,2.
7,2 hat er.
Genau. Metascore von 56.
Okay, jetzt komme ich mit dem Vergleich zum ersten Teil. Der hatte 7,6. Und ein Metascore von 73.
Wow.
Aber noch größer sind die Vergleiche tatsächlich zwischen dem zweiten Teil.
Wie?
Also was Rotten Tomatoes angeht.
Ach so.
Weil die wirst du bestimmt jetzt auch nennen.
Ja klar. 68% von den Kritikern.
Ja.
Und 89% vom Publikum.
Und hier haben wir wiederum eine krasse Diskrepanz zwischen den Kritikern, weil die geben Teil 1 90%.
Mhm.
Und sind beim zweiten Teil bei 86%. Also Audience ist einigermaßen identisch, aber
wie, aber sind doch dann jetzt die Kritiker auch, also 90 und 86 ist wirklich nicht weit.
68.
Achso, 68?
Ja, 68%, also sind 22% immer dazwischen, das ist nicht ohne.
Okay, ja eben, stimmt, der zweite hat 68 und das Publikum aber 89%. Ja.
Genau, da hat sich das so ein bisschen gewandelt. Also das Publikum ist ja bei beiden relativ dicht beieinander. Aber der zweite Teil kam bei den Kritikern anscheinend nicht so gut an wie der Ursprungsteil. Woran liegt das?
Ich kann es dir nicht sagen.
Also vielleicht ist es ein bisschen der Überraschungseffekt. Der erste war natürlich, der hatte natürlich dieses erfrischende.
Ja, aber das kannst du doch, du kannst doch von einem Sequel nicht erwarten, dass er dich überrascht. Also im
ich
Sinne
nicht,
von.
Ich erwarte das nicht.
Nee, aber auch Kritiker nicht. Also du kannst ja jetzt nicht erwarten, dass du so überrascht bist, wie beim ersten Mal, wenn du Zombieland geguckt hast, weil es sind ja die gleichen Charaktere und so weiter, das ist ja das gleiche Szenario, wie willst du da, also das da mit reinzubringen in so eine Kritik als Kritikpunkt anzuführen, fände ich schwierig.
Ich kann mir auch nichts anderes darunter vorstellen, aber vielleicht können wir eine Live-Schalte zu einem Kritiker irgendwie direkt hier irgendwie in die Sendung bringen.
Ja, wir hätten uns vielleicht auch einfach mal welche von den Kritiken durchlesen können.
Das hätten wir natürlich auch machen können.
Aber dann säßen wir hier noch länger und das muss ja auch nicht sein.
Na, sage mal. Ich könnte hier bis in die Endzeit sitzen und unseren Podcast aufnehmen.
Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich verstehe wirklich nicht, wie die auf 68% kommen.
Ja, das ist eine gute Frage. 68% ist auf jeden Fall sehr, sehr dünn, liebe Kritiker. Ihr seid Schnösel. Ihr seid da viel zu anspruchsvoll.
Aber ja, bei Rotten Tomatoes gerade, also die 56 Metascore, das ist ja.
Aber wir haben ja öfter mal so einen Skandalmoment, wo wir, also hier vorhin bei Black and Blue.
Ah ja, gut,
da war es wieder die Audience, aber irgendwo ist immer ein Ausschlag, wo du dir den Kopf fest und denkst, Alter, was ist los?
Ja. Also das kann ja nur Absicht sein, nicht?
Das bezweifle ich.
Meinst du nicht?
Alle gekauft.
Na, ich glaube, Absicht, die wollen uns provozieren.
Ach so.
Promovieren wollen die uns.
Das auch, hoffentlich.
Ja. Das geht gar nicht, also hier.
Nächstes Jahr werde ich Regiefilm machen, da wirst du mir also auch die Füße lecken oder weiß ich was.
Dieser Klaus, Alter. Der ist der Beste. Ich würde mir, glaube ich, einen Podcast anhören, der einfach nur die Samples drückt.
Super.
Das würde ich mir eine Stunde wahrscheinlich reinziehen.
Natürlich.
Einfach nur Kinski-Zitate.
Im sinnlosen Verbringen im Internet.
Aber bei uns, da kriegt man zu den Samples noch ein paar Informationen zwischendurch.
Zwischendurch.
Ja, zwischendurch gibt es ein paar Infos. So.
Gut.
Also
7,2. Wo bist du denn da punktemäßig?
Mich lässt du wieder vortanzen hier in dieser Geschichte.
Ich kann gerne hier einen vorlegen.
Mach mal die Vorlage.
10 Punkte.
Wow. Gleich so euphorisch.
Ja.
10 Punkte ist natürlich...
Nichts. Ich hätte nichts an dem Film anders gemacht.
Das ist natürlich eine krasse Vorlage. Von mir kriegt der...
Hab ich dich jetzt nochmal beeinflusst? Ich sehe es doch. Hattest du nicht schon irgendeine Zahl aufgeschrieben oder was?
Nee, diesmal habe ich tatsächlich nichts aufgeschrieben, weil diesmal wollte ich freestylen. Das ist
ach
ja
so, siehst du? Das war's mit dem Freestyle.
Aber das ist wieder so ein Ding, weil das ist sehr interessant, weil...
Ja, ich kann nach einer Zombie-Komödie keine 10 Punkte geben.
Nein, nein, sondern wir haben ja jetzt diesen direkten Einfluss, wenn du direkt aus dem Kino kommst und irgendwie Punkte gibst.
Ja.
Und das ist ja öfter auch mal so, dass man nach ein, zwei Tagen nach Sacken lassen sagt, Alter, okay, jetzt war vielleicht ein bisschen sehr euphorisch oder oh, der Film war doch besser als gedacht. Ich leg mal hier Ad Astra irgendwie noch 7 Punkte drauf. So, sowas gibt's ja auch.
Mhm.
Ich bin jetzt bei 8.
Ja, was?
8? Bei guten 8, ja.
Bei guten 8?
Ja, ich habe halt überlegt, 8,5, aber also 8... erfüllen voll ihren Zweck und 8, das ist Job, der 8.
10 erfüllen auch voll ihren Zweck hier.
10 ist ja, Alter, okay, so euphorisch gleich, ja?
Naja,
hat der erste von den 10 bekommen?
Ich habe den nicht bewertet, aber der kriegt mindestens 10.
Ach, der kriegt mindestens 10, was ist mindestens 10? 10 plus oder was?
Ja, okay. Also ganz ehrlich, in dem Genre gibt's für mich keinen besseren Film.
Okay.
Wenn du jetzt Zombie-Komödien nimmst.
Ja, wenn du so willst,
natürlich. Das ist natürlich ein sehr schmales Genre.
Ja, da gibt's
aber hast du ja gerade schon gesagt, Shaun of the Dead und der.
Ja.
Und jetzt halt
dann kommt zweiter Teil davon. Dann kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts. Ja, und der zweite ist ein super gelungenes Sequel und guckt euch den auf jeden Fall an, der ist sehr sehenswert. Aber der erste hat schon von mir nicht 10 Punkte gekriegt. Also das halte ich für ein bisschen
zu euphorisch. Was hat denn der erste bekommen?
Ich glaube 8,5, vielleicht eine 9.
Du fandst den ersten besser als den zweiten?
Ich fand ihn Tick besser.
Aber wahrscheinlich jetzt wieder nur wegen diesem Überraschungsding oder was ist da?
Es spielt natürlich vielleicht mit rein, weil du gehst da rein, du erwartest nichts und kriegst halt so einen Film, wo du die ganze Zeit denkst, Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist denn dieser Film? Und dann bist du halt schnell bei 8,5 oder 9. Wenn du beim zweiten Teil, beim Sequel natürlich reingehst, dann bist du ja so ein bisschen vorbeeinflusst und dieser Überraschungseffekt fällt ja weg.
Ja, aber dann hat es doch der zweite automatisch schwerer und wenn er dich dann trotzdem so unterhält, hat er doch noch mehr richtig gemacht, weil mir geht es natürlich genauso. Ich habe auch dieses Überraschungsding vom ersten, das hatte ich hier natürlich nicht, ne? Dass du eben dieses Zombie Kill of the Week und so weiter, kam ja auch aus dem Nichts und dann so Sachen, wo du halt
ja, klar.
immer dachtest, okay, wie geil, die Nummer mit den Regeln und das und das und das. Und da jetzt anzuschließen, dass das nicht ausgelutscht wirkt,
ja,
wirkt und rum. Noch einen draufzusetzen, ist einfach nochmal schwieriger. So. Deswegen finde ich es krass, weil also, wenn du jetzt mal dieses Überraschungsding weglässt, was war denn jetzt für dich an dem zweiten schlechter als an dem ersten?
Es gab einige Filme, die auf jeden Fall diese Sequel-Charakter wesentlich schlechter gemacht haben. Also insofern, ich
fand ja, aber den, darum geht es ja. Es geht ja gar nicht um Vergleich zu anderen Filmen. Es geht jetzt nur zum ersten. Was also, fandst du an dem zweiten jetzt schlechter
als
an dem
ersten? Außer diesen Überraschungsmoment und dass er so Momente beinhaltet, wo ich glaube, die sind legendärer als all die Momente, die in dem zweiten Teil vorgekommen sind, wo zwar auch mega gute, kreative Hammer-Ideen irgendwie vorkommen, aber diese Bill Murray-Szene, die du zum Beispiel genannt hast aus dem ersten Teil,
ja.
die hat man jetzt in dem Sequel meiner Meinung nach nicht in der Qualität, dass man sagt, Alter, das ist eine Szene für die Ewigkeit. Die fehlt jetzt bei dem Sequel, als Beispiel.
Ja, wobei, aber das haben sie doch mit dem Ende echt geil gelöst.
Findest du?
Total.
Naja, schon, ja, okay. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, es gibt eine interessante Nachspannszene.
Ja, also bleibt sitzen.
Genau, bleibt sitzen. Ja, wie bei Avengers, schön sitzen bleiben
hier. Sitzen bleiben.
Immer. Kevin, wie Kevin Feige euch immer beigebracht hat. Wusstest du, dass Kevin Feige übrigens diese Nachspann-Szenen gemacht hat, dass man den Leuten auch Respekt zollt und dass sie auch sitzen bleiben und den Nachspann auch checken? Also nicht ursprünglich, um auf den nächsten Film zu teasern, das war gar nicht seine Motivation.
Sondern einfach damit die Credits lesen.
Genau, seine Motivation war wirklich, dass er es unglaublich scheiße findet, dass die Leute die Credits disrespektieren und dann irgendwie ihre Jacken anziehen und abhauen, anstatt irgendwie den Leuten Tribut zu zollen, die da für den Film zuständig sind und die dann sitzen bleiben und den Film sacken lassen und sich das alles nochmal angucken und die Nachspannmusik genießen, als irgendwie gleich abzuhauen.
Ja. Ja, hat er gut hinbekommen.
Hat er gut erzogen, die Leute. Aber gut, zurück zu Zombieland. Also okay, du hast mich überredet. Ich gebe 8,5. Ich lege noch einen halben Punkt drauf. Es war absolut gelungenes Sequel. Von mir kriegt er 8,5. Auf 10 komme ich beileibe nicht. Also das ist schon sehr euphorisch. Bis bei mir ein Film 10 Punkte kriegt. Also muss schon anderes Silver Lake kommen.
Oder Anchorman.
Oder Anchorman, ja, das ist noch länger her.
Ja.
Aber hey, wir sind hier bei 18,5 Punkten von zwei Personen, also.
Ja, alles super.
Da kann man schon nicht meckern.
Na gut.
Geht ins Kino, checkt Zombieland.
Unbedingt.
Läuft seit heute.
Ist zum Beispiel für mich jetzt auch gerade im Hinblick auf die letzten Filme, die wir so gesehen haben, einer der wenigen, wo ich sofort sagen würde, geil, will ich in absehbarer Zeit nochmal sehen.
Ah, schön. Ist natürlich auch leichte Kost, kann man auch konsumieren, egal in welcher Gemütsfassung man gerade ist. Also ist jetzt,
eben, und ist super kurzweilig.
Ist mega kurzweilig, geht auch nur 98 Minuten.
Ja.
Also hat auch keine Überlänge oder so, dass man jetzt sagt, okay, das ist wieder so ein Popcorn-Film, der 130 Minuten geht, sondern es passiert ständig was, es gibt immer was eben zu gucken, ist ja witzig und lustig und ein gelungenes Sequel.
Deswegen, zu keinem Zeitpunkt langweilig, ist für mich echt schon ein Argument, sehr viele Punkte zu geben.
Wenn ihr Fans vom Genre seid, natürlich. Also, aber wie gesagt, wenn jemand sich Zombieland 2 anguckt, dann wird er schon wissen, was ihn erwartet.
Denke ich auch.
Also schon der Titel sagt schon, dass manche vielleicht ihren Bogen drum machen werden.
Naja, ich hoffe, dass der erfolgreich wird, aber es sieht ja alles danach aus.
Ja, wir können es ja nochmal beobachten und ansprechen, aber wir wünschen es uns. Also ich wäre auch noch offen für den dritten Teil.
Ja, das kann von mir aus ewig so weitergehen.
Ewig gleich.
Klar.
Gleich so.
Hey, also bitte, wenn die es schaffen,
vielleicht kriegt Madison ein Spin-off.
Fast and Furious so ein Franchise zu machen, dann muss ja wohl Zombieland, also da reichen, da können noch 5 oder 8 Teile bei rauskommen.
Ja, da ist hier definitiv noch mehr drin.
Hast du recht. Also ich hätte Bock.
Ja,
ich wäre auch dabei. Also das ist ja nun wirklich ein Genre, was nicht so oft bedient wird.
Na,
und ich meine,
das Zombie-Genre oder die Zombie-Komödie? Okay, speziell. An sich. Ja, das stimmt.
So, weil Dead Don't Die war ja wohl auch eine, habe ich noch nicht gesehen, aber wurde ja sehr.
Haben wir hier schon besprochen, wenn dein Kurzzeitgedächtnis.
Ich weiß.
Gerade noch rekapitulieren.
Ich habe ihn trotzdem immer noch nicht gesehen.
Ach so.
Und ich meine, das ist ja bei Jarmusch generell so, dass das nie so in eine Richtung nur aufgenommen wird, sondern da gibt es auch immer Leute, die da was dagegen haben und so. Aber bei dem Film, der. Ich glaube, der hatte ja auch einen Metascore, der irgendwo eher so im mittleren Bereich, wenn überhaupt, ist.
Den kenne ich jetzt nicht auswendig, aber ja, kannst du recht haben.
Ja, wie auch immer.
Muss ich mir nachher den habe ich noch nicht gesehen.
Und ich find, in dem Genre gibt es einfach jetzt nicht Unmengen an Filmen.
Ich glaube, es gibt eine Menge Filme, die auch nicht besonders erfolgreich sind und die unterm Radar laufen. Also Zombie-Filme gibt es ja auch en masse und es gibt auch einige, die sehr ironisch oder auf lustig gemacht sind, die aber direkt zu Videopremieren sind oder
klar,
die teilweise auch natürlich nicht im Kino liefen. Also da gibt es schon einiges an Stoff, aber es gibt nicht viel davon, wo man sagen würde, die sind wirklich gut. Meiner Meinung nach.
Okay.
Ja.
Na gut.
Ich habe vor einem Dreivierteljahr, habe ich glaube ich diesen Scout vs. Zombies gesehen, wo die Pfadfinder irgendwie gegen die Zombies antreten. Ja. Der ist ja auch eher witziger Natur.
Ja.
Und der ist okay, aber haut dann jetzt nicht aus den Socken. Also es gibt schon einige Beispiele, aber keinen, wo du sagst, boah.
Ja, aber das ist jetzt kein Genre, wo jede Woche ein Film rauskommt.
Nee, das auf keinen Fall.
Ja, deswegen guckt euch Zombieland 2 an.
Ja. Gut.
Also sprechen wir über?
Über einen Trailer.
Über einen Trailer.
Da haben wir auch einen gesehen diese Woche. Wir sind uns nicht ganz sicher,
was?
Ob der in Deutschland im Kino läuft.
Ja, weil es bisher nur einen amerikanischen Start gibt.
Es gibt einen amerikanischen Start und was noch viel wichtiger ist, ist ein Apple Original Film.
Mhm.
Und da ist halt die Frage, ob die den vielleicht direkt bei Apple Plus, wenn der Stream dann rauskommt, als Stream anbieten und den Kino-Release hier einfach überspringen.
Das weiß ich eh noch nicht. Wie ist denn das jetzt hierzulande mit den Apple-Serien und alles, was Apple da so macht?
Das ist alles noch nicht so richtig raus, oder?
Ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der Apple TV hat hierzulande.
Nee, ich auch nicht.
Okay, geil.
Wenn da jemand Apple TV hat.
Bitte schreibt uns. Oder ruft
gestern
an.
Genau, ruft gestern. Ich könnte Sarah Gaden kurz anklingeln und fragen, ob sie vielleicht Apple Plus hat. Dann können sie uns ein paar Infos drüber geben.
Ja, aber die ist ja auch nicht hierzulande.
Ja, stimmt. Das ist
darum geht es doch.
Ja, das ist nicht stellvertretend.
Gut, aber in den USA startet The Banker am 6.12.
Da läuft er im Kino.
Nikolaus.
An deinem Geburtstag, Mensch.
Yes.
Ja. Lees 60. Geburtstag dieses Jahr. The Banker startet.
65, bitte.
65, Entschuldigung. Ja, ja.
Bald passend, Rente und so.
Passend zu deinem Bezirk.
Mhm.
Ja, geht 120 Minuten, ist gute Werk. Und wer hat Regie geführt?
Ein George Nolfi.
Was hat er noch gemacht? Ein Film, den ich überhaupt nicht leiden kann, hat er gemacht.
Das ist erst sein dritter Langfilm.
Ja.
Der hat ansonsten ja einiges geschrieben, unter anderem Spawn Ultimatum.
Yep.
Aber das ist erst sein dritter Langfilm.
Ja, und die ersten beiden Filme?
Habe ich nicht gesehen.
Ich habe den ersten gesehen, das ist Adjustment Bureau von 2011 mit Matt Damon.
Ja, auch mit Matt Damon, ja.
Und das ist ein richtig beschissener Film. Also
okay.
Den habe ich gehasst, das war ein richtig dämlicher Kackfilm. Den hätte ich, also unter Umständen hätte ich den wahrscheinlich im zweiten Teil der schlechtesten Filme der Filmgeschichte irgendwie hätte ich den wahrscheinlich angeführt.
Ah, so
der ging
gleich.
Richtig auf die Nerven.
Wow.
Und der zweite Film war 2016 Birth of the Dragon. Diese Bruce Lee Story.
Ja.
Den habe ich wiederum nicht gesehen.
Der wurde aber hart verrissen.
Wurde hart verrissen.
Also ich kenne ein paar Leute, die den gesehen haben und die haben geflucht.
Okay. Also George Nolfi jetzt nicht mit großen Vorschussbären auf jeden Fall jetzt hier ins
Ich kann da nicht so viel zu sagen, ich habe ja nichts gesehen davon, aber es sieht nicht berühmt aus bis jetzt, was da so auf IMDb zu finden ist.
Vielleicht wird es ja besser mit The Banker.
Gut, wir haben hier in den Hauptrollen Samuel Jackson, Anthony Mackie und Nicholas Holt.
English, motherfucker, do you speak it?
Genau der.
Ist er das?
Der ist es.
Das war Nicholas Holt, ja?
Nein, das war Samuel Jackson, du warst einfach zu langsam.
Er antwortet auch noch.
Und Nia Long haben wir noch. Jesse T. Usher.
Den sehe ich ziemlich oft in letzter Zeit.
Ja.
Erwähnenswert wäre noch Carmini. Den mag ich auch gerne.
Ach stimmt.
Der war nicht im Trailer zu sehen.
Den kennen wir doch aus Hell on Wheels.
Den kennen wir aus Hell on Wheels.
Da müssen wir auch wirklich einen der geilsten Bösewichte der Fernsehgeschichte.
Über Hell on Wheels müssen wir auch nochmal hier ausführlich reden irgendwann mal. Also
ja.
Da gibt es einfach zu viele Leute, die die Serie nicht kennen.
Machen wir.
Da machen wir ein Häkchen im Tagebuch.
So, und hier haben wir bei The Banker haben wir eine Geschichte, die auch wieder mal based on a true story ist.
Ja.
Und es spielt in den 50ern in den USA. Heißt, das ganze Rassenthema ist wieder großer Teil des Plots.
Natürlich.
Und es geht um zwei Männer, die, wie beschreibt man das kurz, die
Das sind Afroamerikaner?
Ja, genau. Also ich dachte, das wäre jetzt klar, nachdem wir gesprochen haben, dass es Samuel Jackson sind und Anthony Mackie.
Ja gut, es hätten jetzt die zwei Männer, von denen du redest, könnten auch Samuel Jackson und Nicholas Holt sein. Das weiß man ja nicht.
Okay, deswegen. Gut. Die beiden, die machen zusammen ein Business auf. Also im Trailer sah es so aus, als wäre die Figur von Anthony Mackie selber schon recht erfolgreich und tritt dann an Samuel Jackson ran, damit die zusammen im Bereich Immobilien und Banken irgendwie ein großes Business machen. Das ist aufgrund der Zeit natürlich so ein bisschen schwierig, weil die beiden eben schwarz sind.
Mhm.
Also brauchen sie so ein weißes Aushängeschild in Form von Nicholas Holt.
Genau. Nicholas Holt spielt praktisch so den Strohmann von den beiden.
Ja.
Was ich allerdings glaube, ist, dass die beiden auch tatsächlich eine Bank aufmachen wollen und kein Business oder irgendein Unternehmen.
Genau, aber also Anthony Mackie kauft ja erst Immobilien in primär weißen Gegenden.
Sind beide Unternehmer, genau.
Ja. Und dann wollen sie eine Bank kaufen, genau, und Nicholas Holt hält halt so das Gesicht hin.
Ja.
Und die beiden agieren im Hintergrund, haben Alibi-Jobs als Putzkraft und Chauffeur in genau. dieser Bank. Und ja, dann geht es natürlich darum, dass die das Business erstmal da so ein bisschen ein Empire aufbauen, wie es so genannt wird.
Mhm.
Und dann sieht man im Trailer, dass das FBI ins Spiel kommt. Das heißt, die Sache fliegt natürlich irgendwann auf.
Da kommen wieder die Rassengeschichten ins Spiel.
Genau. Und ja, ansonsten, was muss man noch zur Handlung sagen?
Nicht viel. Dieses 50er-Jahres-Szenario kommt halt gut zur Geltung. Wie fandst du denn die Story und den Trailer und die Geschichte an sich? Das ist etwas, was man sich angucken kann.
Klar kann man sich das angucken. Ich muss leider sagen, dass ich jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen müde geworden bin, was das ganze Thema angeht. Also ich will es jetzt auch nicht so pauschal formulieren, dass es immer, wenn es um so Rassengeschichten geht, dass es irgendwie alles gleich ist, aber
da ist halt der AfD-Wähler.
Es gab schon echt viele Filme in die Richtung in den letzten Jahren und ich
immer wieder mal, ja. Ob im Weltraum oder
nee, also auch vor allem jetzt gerade so bei den Oscars hast du doch in den letzten Jahren waren immer wieder Filme nominiert, wo es um das Thema im weitesten Sinne ging.
Nee, das ist aber jetzt keine
Black Klansman ist oder Selma oder
ja, aber es ist keine Frage der jüngeren Geschichte, weil du hast auch immer die Farbe lila gehabt.
Das meine ich, ja. Also nur ich habe das
immer wieder.
Aber ich habe das Gefühl, das hat zugenommen.
Das ist, glaube ich, subjektiv.
Das kann sein, ja. Aber ich habe, also Selma zum Beispiel habe ich eben noch nicht gesehen. Aber da waren dann auch einfach Filme wie 12 Years a Slave, die ich halt echt
Birth of a Nation gab es. Also, es gab ja auch hier den, wie gesagt, mit der weiblichen Besetzung mit Kevin Costner, die in dieser Weltraumstation arbeiten. Wie hieß er denn gleich? Hidden Figures?
Oh, Hidden Figures, genau.
Also auch gleiches Thema, gleiches Jahrzehnt.
Ja. Also in meinen Augen kam da schon viel in letzter Zeit und es ist jetzt kein Genre, wo ich sofort jubelnd aufspringe und sage, ich muss ins Kino rennen.
Also bei dir herrscht ein bisschen Übersättigung, was ja, Rassendrama angeht.
Aber einfach inhaltlich, ja.
Okay.
Wobei, also ist noch gar nicht so lange her, dass ich mir BlacKkKlansman angeguckt habe und den mochte ich sehr.
Ja, da sind wahrscheinlich aber auch die Comedy-Elemente drin. Und
ja, das macht das Thema ein bisschen leichter, das stimmt schon.
Genau, einige Action-Sequenzen, wo du sagst, okay, das ist jetzt kein Rassendrama wie The Butler oder Konsorten.
Ja,
oder
so. Eben. Wobei, siehst du, The Butler war auch so ein Ding, weil prinzipiell habe ich ja nichts dagegen, wenn das Thema tiefgründig behandelt wird. Mhm. Aber ey, The Butler war ja wohl, die haben sich keinen Gefallen damit getan, dass die so einen großen Zeitraum erzählen. Ich habe mich bei dem Film gefühlt, als würde ich mal kurz durch ein Geschichtsbuch blättern. So zack, 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 werden mal kurz alle Präsidenten hintereinander abgehandelt und das, was da politisch und inhaltlich an den Präsidenten dranhing, wurde dann auch gleich so drrr.
Da ist wieder der Wikipedia-Eintrag.
Ja, wirklich. Mhm. Mit ein paar Bildern. Und das war für mich kein runder Film. Ich fand den scheiße.
Mir hat der gefallen.
Echt?
Also ich weiß, dass ich den sehr mochte. Ich fand den sehr bewegend.
Uff. Nee, eben. Also weil ich da zu keinem Zeitpunkt irgendwo emotional involviert oder sonst was, weil ich wirklich, das war ja so ein Schnelldurchlauf, die Greatest Hits der Geschichte.
Von einer Analphabete muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen.
Da kann man ja hier einfach nur die Rezension von Bohemian Rhapsody einfach nochmal irgendwie, von Rocketman hier einfach nochmal irgendwie
passt auf einspielen. All diese Filme.
Ja, wollte gerade sagen, das ist ja dein gleiches Fazit.
Ja, tut mir leid, ich mag das nicht. Also wenn es so an der Oberfläche bleibt, das ist Popcorn-Geschichte in Form von Popcorn-Kino.
Ich mag Bohnen nicht besonders, aber trotzdem isst man sie ab und zu, weil es gesund ist.
Ja, siehst du, und Tomaten lässt du komplett weg. Sind auch gesund.
Ja, das ist was anderes.
Und jetzt? Das ist was anderes. Das
sind Tomaten.
Okay, na dann. Ja, wie auch immer, also zurück zu The Banker. Ich bin inhaltlich jetzt nicht sofort total euphorisch. Wie geht's dir denn?
Also bei diesen genannten Filmen gibt es einige, wo ich sage, okay, die finde ich nicht besonders gut. Mhm. Und dann gab es einige von den Rassendramen, die ich gelungen finde.
Ja, ich gebe mir doch genauso. Wenige.
Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von 12 Years a Slave. Den fand ich zum
auch
Beispiel,
nicht, null.
Den fand ich zum Beispiel komplett irgendwie mit der Brechstange.
Dem Film, da habe ich so viel auszusetzen an dem Film.
Und vor allen Dingen jeder
zwei Stunden leiden. Und am Ende ist so, als wäre nichts passiert.
Richtig. Und das Schlimme ist, dass jeder Nebendarsteller theoretisch mehr Leid erfährt als der Hauptdarsteller selber. Also unterm Strich, ich will es jetzt nicht runterspielen, aber dem Hauptdarsteller selber ist noch am wenigsten passiert, im Gegensatz zu einigen anderen Nebencharakteren, wo ich sage, okay, also die 12 Years a Slave, da hätte man von den Nebencharakteren einen besseren Film machen können.
Ja, vor allem, er rutscht da rein. Also ich will das überhaupt nicht irgendwie runterreden, weil auch inspiriert bei wahren Geschichten.
Genau, und wir durch sind wahre sehr Geschichten politisch so. Korrekt, deswegen wollen wir hier nicht über die Stränge schlagen.
Ich will dem nicht sein Leid absprechen, aber so wie es inszeniert wurde, ist er einfach durch einen blöden Umstand, Zufall, wie auch immer, in diese Situation gerutscht, konnte nichts dafür, war da 12 Jahre drin und konnte auch nichts dafür, dass er wieder rausgeholt wurde. Und hat halt einfach 12 Jahre verpasst. Und dann ist da 2 Stunden Leiden und davor und danach ist so, als wäre es nie da gewesen. Also
Brad Pitt kommt noch kurz rein.
Ja, ja.
Hat noch einen feinen Dialog geschrieben irgendwie im Drehbuch.
Also ich meine, hier Lupita Nyong'o ist auch großartig in dem Film. Also es gibt schon, der hat tolle Momente und so und tolle Schauspieler. Aber die Handlung ist einfach mal völlig für den Arsch.
Ja, not a fan.
Ist einfach nur 2 Stunden Leiden, ey.
Hast du Mudbound gesehen?
Nee.
Der war ja Oscar nominiert. Auch in einigen Kategorien, also unter anderem die Nebendarstellerin. Mary J. Blige, glaube ich, war das.
Ja.
Aber den habe ich noch nicht gesehen. Der wird ja auf Netflix gestreamt.
Okay. Nee, den habe ich nicht
gesehen. Insofern auch ein Film, der bei mir noch auf der Watchlist wartet. Also es gibt einige Filme aus der Kategorie, die ich gut finde. Deswegen ist jetzt nichts,
was
ich sagen würde, dass bei mir Overkill, ich würde mir den nicht angucken.
Nein, das meinte ich auch nicht. Aber es ging ja so um die generelle Lust drauf. Weißt du, also wenn mir jetzt wieder so eine Zombie-Komödie ankommt wie Zombieland, dann weiß ich, dass ich da tendenziell Bock drauf habe.
Ja, aber es ist auch eine Frage der Leichtigkeit. Also du musst, für ein Drama muss man wahrscheinlich auch ein bisschen die Laune haben und
sowieso
ein bisschen Bock drauf, dass
auch man immer, klar. Aber selbst wenn ich jetzt große Lust auf ein Drama hätte, wäre der Inhalt nicht das Erste, wonach ich greife.
Okay, verstehe. Wobei, nicht, dass wir jetzt hier ein falsches Bild vermitteln, The Banker, der Trailer wirkt schon recht leicht flockig.
Das stimmt.
Also ist jetzt tieftrabendes 12 Years a Slave in den 50er Jahren.
Nein,
so ist
das
auf keinen Fall.
Nee. Stimmt. Kommt relativ leicht daher und es wirkt auch nicht so, als wird da nur gelitten. Richtig.
Also da werden noch ein paar witzige Momente drin sein.
Ja.
Und
aber du willst doch unbedingt ins Kino für.
Ich würde mir den im Kino
angucken,
wenn ich dann Apple Plus habe, ist auch okay, dass ich ihn wahrscheinlich im Streamingdienst habe. Ich finde sowieso mit diesen Streamingdiensten und den Kino-Releases, finde ich, tun die sich keinen richtigen Gefallen. Weil die bringen ja jetzt zum Beispiel diesen Marriage Story-Film mit Scarlett Johansson und Adam Driver, der dann auch im Anschluss, also er läuft einmal dann im Kino und im Anschluss wird er dann gestreamt, wo ich dann sage, das ist zum Beispiel ein Film, den muss ich nicht auf der Leinwand sehen. Würde man den aber nicht streamen oder würde man ihn irgendwie ein Jahr später zeigen, dann wäre das ein Film, den ich definitiv im Kino gesehen hätte. Also ich würde da mein Ticket kaufen, ich bin ein Kinogänger, würde ins Kino gehen und würde mir diesen Film angucken wollen.
Ja.
Wenn er einen Monat später im Fernsehen zu sehen ist, wo ich sage, okay, das ist kein Effekte-Film, den muss man nicht auf der großen Leinwand sehen, dann warte ich natürlich den Monat und gucke mir den dann zu Hause im Fernsehen umsonst an. Also weiß nicht, ob das so eine gute
Strategie ist. Er ist ja dann Strategie nicht ist. Umsonst, weil du bezahlst ja dann für den Streamingdienst.
Gut, ich bezahle für den Streamingdienst, aber ich würde den Streamingdienst sowieso bezahlen. Für andere Filme und würde dann nochmal zusätzlich ein Kinoticket lösen. Das heißt, dem Film kommt mehr Geld zugute, hat es ja letztendlich kassiert.
Ja, aber das Finanzmodell haben die sich ja nicht einfach so überlegt, weil du gehörst. Die
Masse macht's.
Ja, eben. Du gehörst da halt zu einer aussterbenden Rasse und dass die Rechnung wird für sie so wahrscheinlich besser aufgehen, sonst würden sie ja den nur ins Kino bringen.
Ja, weiß nicht, ob das so cool ist. Also wie gesagt,
das fördert
definitiv das Kinosterben.
Natürlich, also ob das cool ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber
schon wieder Adam Driver, The Report, kommt nächsten Monat ins Kino und einen Monat später ist er auf Amazon
Prime. Ja, ich meine, guck mal, Irishman.
Ja gut, Irishman ist aber wiederum ein Film, selbst wenn er parallel im Stream und im Kino laufen würde.
Würdest du ins Kino
gehen? Ist das wiederum ein Film, da würde ich ins Kino gehen, das hängt wieder vom Film ab.
Ja, aber auch da, du gehörst zu der aussterbenden Rasse.
Die meisten sagen, er läuft doch sowieso im Stream. Warum soll man da 12 Euro ausgeben?
Eben. Ja. Vor allem den meisten jungen Leuten ist es mal völlig egal, ob sie den Film auf ihrem Tablet gucken oder im Kino.
Ohne Frage.
Und wenn der dann einen Monat später schon da zu haben ist, dann finden die es wahrscheinlich eher fett als fragwürdig.
Ja. Und so sind wir bei The Banker auch in der gleichen Bredouille. Wenn er im Kino läuft, würde ich ihn mir da wahrscheinlich angucken. Wenn ich erfahre, okay, einen Monat später wird er gestreamt auf irgendeinem Stream, den ich empfange, dann würde ich ihn wahrscheinlich eher zu Hause im Wohnzimmer angucken.
Ja. Ja, geht mir wahrscheinlich ähnlich, ja.
Gut.
Gut, so viel dazu.
Dann fertig mit The Banker.
Kommen wir jetzt zu unserer Loskategorie.
Loskategorie.
Mensch.
Chiros großes Los. Was hat Chiros uns da aufgetragen?
Die
Kategorie. Hast du nicht einen Score oder einen Titelsong irgendwie für unsere Loskategorie?
Du willst ja immer mehr, ey. Das, also,
da musst du mal ein bisschen hier meine Erwartungen erfüllen.
Entschuldige, die musst du dann vielleicht auch mal im Vorfeld kommunizieren.
Kein Stillstand hier, ja?
Von wegen Stillstand.
Du Nutte. Ja. Worauf immer das bezogen war.
Na, auf dich und deinen Stillstand.
Ach so.
Mann, ey.
Korrekt.
Siehst du?
Du Nutte.
Korrekt.
Was wird das jetzt?
Korrekt.
Du Nutte. Das wird ein Song. Das wird der neue Hit von Alpagan.
Ja. Aber du hast schon recht. Jetzt hätte ich eigentlich für das Ding mal Pose samplen können, weil da kommt immer im Intro "And the category is". So, das hätte doch gepasst.
Das hätte gut gepasst.
Ja. Es kommt noch.
Okay, wir haben noch keinen Teaser und keine Melodie, aber nee, wir sprechen jetzt trotzdem unser Losthema.
Ja. Es war, wie hieß es noch gleich?
Realfilme mit Zeichentricksequenzen.
Genau. Oder animierten Sequenzen.
Ja. Für mich bis jetzt das herausforderndste Losthema, das wir bis jetzt hatten.
Wenn du das meinst, was ich meine, für mich auch.
Hier fiel es mir etwas schwer, geeignete Kandidaten zu finden.
Genau, ja.
Die ich hier nennen kann.
Hier, während bei anderen Kategorien es eher so drum ging, für sich rauszufiltern, was denn da so die Top, was auch immer ist.
Da kam so viel aus dir rausgesprossen, da musst du nur noch sortieren, was davon ist cool.
Und hier war es jetzt eher so, wo gab's denn das noch?
Richtig.
Also, weil wenn man, deswegen habe ich auch, als wir das gezogen haben, sofort nachgefragt, weil wenn es drum ginge, ein Mix von Real-Life Action und Animation zu finden, wäre es sehr viel einfacher gewesen.
Da gäbe es einige Beispiele mehr.
Aber so diesen Wechsel von Real Life zu Animation,
genau,
da sind mir auch nicht so viele eingefallen.
Und dann geht es ja noch weiter. Weil teilweise, wo ich animierte Sequenzen im Gehirn hatte, in meinem Gehirn, was so die filmische Historie angeht, und ich dann letztendlich gegoogelt und nachgeguckt habe, und dann war es gar nicht animiert, sondern es war so Stop in Motion.
Moment mal, Stop Motion ist auch animiert.
Du hast Stop Motion da reingenommen?
Nee, ich habe ein paar Filme separat davon aufgelistet, aber also Stop Motion ist genau genommen auch animiert.
Findest du? Also ich habe eines aussortiert.
Das hat nichts mit Finden zu tun, das ist technisch so.
Stop Motion?
Stop Motion ist eine Technologie, bei der Einzelbilder aufgenommen werden, die dann nachträglich aneinandergereiht werden. Und
immer im so Millisekundentakt und so weiter.
Wird wie du es dann, wie du es dann später aneinanderreißt, in welchem Abstand, so, das bleibt ja dir überlassen, aber du machst, das ist wie das mit der Knetmasse, weißt du, ich meine, du formst die, machst ein Bild, verformst die, machst das nächste Bild, verformst die wieder ein bisschen, machst
das habe ich schon verstanden.
Und, so weiter, und dann reißt du die Bilder aneinander und hast Stop Motion.
Okay. Ich würde es jetzt nicht unter animiert gliedern, aber wenn du sagst...
Ja, aber was ist es denn sonst, als wenn du jetzt ein Bild zeichnest, das abfotografierst, das nächste Bild zeichnest, das abfotografierst, das nächste Bild zeichnest, abfotografierst und die aneinander reißt, hast du Zeichentrick.
Das Digga, ist gezeichnet.
Ja, aber es ist doch exakt der gleiche Prozess.
Okay. Dann haben wir hier mit zweierlei Maß Dinge gemessen.
Nein, nein, nein. Wie gesagt, ich habe Stop Motion auch separat, also außen vor gelassen.
Okay. Also ich habe einige Beispiele, die ich rausgeschmissen habe.
Okay, na gut, wir werden sehen.
Ja.
Ich fange mal an. Ich nehme mal eins der offensichtlichsten, weil eventuell haben wir ja, wenn das eh so schwer war, auf welche zu kommen.
Es kommt ja noch dazu, dass wir Schiris gefragt haben und gesagt haben, nee, mit Serien kenne ich mich nicht aus, keine Serien.
Genau.
Sonst haben wir ja immer so Filme und Serien, also das heißt, wir mussten uns auf die Filme
konzentrieren. Ja, eben, also bei Serien hätte ich auch noch einige gewusst,
stimmt. Da hätte ich auch 3, 4, die mir eingefallen wären.
Ja, aber eben, es war auf Filme beschränkt, also wir wurden herausgefordert und... Ja.
Wir sind gespannt auf deine Nennung.
Deswegen nehme ich jetzt einen, der offensichtlich ist, weil ich gehe davon aus, dass wir Doppelungen haben bei so...
Das ist wahrscheinlich das Beispiel, was er genannt hat.
Hat er ein Beispiel genannt?
Er hat ein Beispiel genannt, wo er gesagt hat, naja, das bekannteste Beispiel ist...
Ach so.
Und den wollte ich dann natürlich nicht nehmen, nachdem er das Beispiel
genannt hat. Aber den Teil habe ich nicht mitbekommen, dass er das gesagt hat.
Habe ich dir nicht gesagt, dass er das Beispiel genannt hat?
Nee.
Dann wirst du den jetzt bestimmt bringen.
Okay. Kill Bill, erster Teil.
Natürlich.
Okay, deswegen habe ich gesagt, das ist das Offensichtlichste von allen wahrscheinlich.
Ja, yeah, Logo. We all make mistakes, don't we? Ja, ist kein Problem.
Was ist denn daran jetzt ein Mistake, Alter?
Na, weil das war ja sein Beispiel. Er meinte,
aber habe ich doch nicht mitbekommen.
Ich dachte, ich hätte es dir gesagt.
Ach so. Nee, hast du nicht.
Dann war es auf mich gezogen. We all make mistakes, ja. Ja, Entschuldigung, dass ich dir nicht gesagt habe.
Okay.
Ich wollte dich auflaufen lassen.
Gut.
Das ist die Wahrheit.
Für die da draußen, die es nicht wissen, die Rede ist von der Origin Story von Oren Ishii, Lucy Lus Figur in dem Film. Die ist komplett als Anime dargestellt.
Ja.
Was ich ziemlich geil fand, als ich den Film das erste Mal gesehen habe.
Die Stelle finden, glaube ich, alle geil. Also kenne ich keinen, der sagt, was ist denn das für ein Scheiß?
Okay. Ja, ich meine ja nur, also weil es halt schon auch ziemlich klassisch Anime ist, ne? Also weil du jetzt sagst Zeichentrick und so, das ist ja dann auch nicht gleich. Mhm. Da gibt es ja große Unterschiede. Und hier finde ich, es ist eben echt so ein klassisches Anime.
Ja.
Und mochte ich sehr, ist... Typisch Tarantino, auch entsprechend blutig und erklärt relativ kurz und knapp eben die Ursprungsgeschichte von Oren Ishii.
In Anime-Form.
Ja.
Bist du Fan eigentlich von
Kill Bill?
Nee, von Animes und Konsorten?
Fan wäre, glaube ich, zu viel gesagt.
Guckst ja auch zu meinen Streifen an, aber bist jetzt
ja, nicht so. Ja, ich habe damals irgendwie mal Ranma gesehen und so ein paar von den, also Akira und so.
Ich wollte gerade sagen, Akira ist der Klassiker, genau.
Oder eben,
Ghost in the Shell vielleicht.
Ghost in the Shell, boah, ja. Aber, also Fan wäre, glaube ich, zu viel, zu hoch gegriffen.
Ja, geht mir genauso.
Also, Kill Bill von 2003 ist meine erste Nennung.
Cool. Dann nenne ich einen meiner Lieblingsfilme der 2000er Jahre, nämlich Watchmen. Und in den Genuss der animierten Sequenzen kommt nicht jeder, weil diese war nun im Ultimate Cut zu sehen.
Ja.
Und der Ultimate Cut von 2009, der geht 215 Minuten. Und in diesen Ultimate Cut sind die animierten Szenen mit eingewoben, nämlich aus dem Comic Tales of the Black Frager.
Ist auch recht lang, ne?
Ist recht, also
die Sequenz.
Die Sequenz ist auch recht lange. Die geht, glaube ich, 20 Minuten oder
ja,
so.
Ja, ich glaube sogar noch länger.
Und die ist auch sehr, sehr interessant. Und was noch viel länger geht, ist, es gibt ja direkt einen Watchmen Motion Comic. Der geht 325 Minuten. Den habe ich natürlich auch komplett reingezogen, weil das ist eine separate Disc in der großen Box.
Gut, den kenne ich nicht.
Und da hast du 325 Minuten nur diese animierten Sequenzen, praktisch die ganze Watchmen-Story als Comic nochmal als Animationsfilm. Ist
ganz Wahnsinn. Geil.
Aber ist mega gut. Und aber auch diese Animationssequenz in dem Ultimate Cut, die da eingewoben ist, ist großartig. Oder verschiedene Charaktere auf jeden Fall nochmal comic-mäßig beleuchtet werden. Ja.
Und genau
hast du dir den Ultimate Cut angeguckt?
Ja. Ach so, krass. Aber genau deswegen ist der hier nicht auf meiner Liste, weil das war mir sehr klar, dass du den nennst.
Vielen Dank.
Ja. Siehste, wollte ich schon mal Doppelung aus dem Weg gehen hier.
Das ist sehr vorbildlich von dir. Aber wie gesagt, also mich würde wundern, wenn wir hier keine Doppelung haben, weil es gibt nicht so viele Beispiele von diesen Realfilmen mit Zeichentricksequenzen. Aber ich bin gespannt.
Es gibt wahrscheinlich noch so viel mehr, also als die, ja, wir jetzt, auf die wir so schnell gekommen sind.
Mag sein.
Gut, dann nenne ich einen, von dem ich glaube, dass du ihn nicht hast. Walk Hard, The Dewey Cox Story. Da gibt es eine kurze animierte Sequenz, als er sich LSD einbaut mit den Beatles.
Ja.
Die Beatles habe ich noch vor Augen, weil die sind, glaube ich, sogar echt nicht mal erwähnt im Abspann. Aber die werden ja gespielt von Jack Black, Paul Rudd, Jason Schwartzman und wer war der vierte?
Wer war der vierte, Mann? Ich habe den Film dreimal gesehen, ey.
Ah, fuck, das nervt mich jetzt, dass ich da nicht drauf komme. Aber wie auch immer, die bauen sich LSD ein und dann wird's halt eben animiert.
Stimmt. Da haben wir eine der berüchtigten Drogensequenzen, wo es dann plötzlich abstrus wird.
Und deswegen Walk Hard, The Dewey Cox Story von 2007.
Ja, sehr gute Nennung.
Müsst ihr sehen. Vor allem, wenn ihr Walk the Line geguckt habt und gemocht habt, dann ist das Pflicht. Guckst du jetzt nach, wer der vierte Beatles
ist? War es Justin Long?
Nein.
War es George Harrison?
Justin Long war George Harrison? Echt?
Ja.
Ich habe irgendjemand anderen vor Augen.
Nee, der war der Fehlende, den du nicht genannt hast.
Okay.
Jason Schwartzman, Jack Black, Justin Long und Paul Rudd.
Huh. Na gut.
Huh.
Ja, ich finde es auch so witzig wie Jack Black, also mit welchem schlechten britischen Akzent der da spricht und so. Das
war, glaube ich, schon Absicht.
Alles. Ja, natürlich, aber so geil.
Okay.
Ja.
Dann bringe ich mal den nächsten und komme hier tatsächlich mit einer Doku um die Ecke.
Ach komm, ich habe Dokus extra rausgelassen.
Ich habe die eine Doku, die ich habe ich nicht rausgelassen, weil die war äußerst verstörend, die Zeichentricksequenz, die da kam.
Okay.
Es geht nämlich um Bowling for Columbine von 2002.
Ja, na gut, ja.
Da gab es nämlich eine Zeichentricksequenz, wie die Pilger letztendlich so ins Land gekommen sind und dann auch irgendwie Waffen reingebracht haben. Und da saß ich damals in dem Film und dachte, Alter, okay, das ist irgendwie alles sehr freaky, weil das sind so ganz komische,
so
komischen Quietschfiguren.
Ja.
Und das war, da wurde dieser trockene, was heißt trockene, also dieser Stoff, der letztendlich schon ziemlich hart ist, wurde da auf immer cartoonmäßig total total aufgebrochen, wo ich dachte, okay, krass, wo kommt jetzt diese Sequenz her, wo ich mir gewünscht hätte, vorher auf jeden Fall einen geraucht zu haben, bevor ich die gesehen habe. Also die war auf jeden Fall, die ist hängen geblieben, diese Bowling for Columbine Zeichentricksequenz von 2002.
Ja, kann ich verstehen.
Na gut.
Hellboy 2.
Ja.
Der heißt ja, glaube ich, wie war dieser Subtitel? The Golden Army? Oder?
Ja.
Und da ist ja dann diese Story of the Golden Army, die wird ja dann als animierte Sequenz erzählt.
Die ist aber nicht Zeichentrick, oder? Sondern
nee,
die ist.
Ja, nee. Naja, also.
Wenn ich mich recht erinnere, geht die in so ein. Wie war denn das? Es war nicht gezeichnet.
Nee. Also, ja. Ist jetzt die Frage, wie das technisch genau abgelaufen ist, ob das animiert oder gezeichnet ist.
Na gut, die Technik ist nicht wichtig, aber.
Okay.
Ich habe jetzt keine. Also die Sequenz habe ich jetzt nicht direkt vor Augen.
Ja, ich schon, aber es hilft dir nicht.
Schreib es.
Nee.
Gib alles.
Guckt euch Hellboy an. Hellboy 2 so wohlgemerkt. You're telling me there's a
chance. Is there a chance for you beschreibing it?
Nee. Okay. Hellboy 2 von 2008.
Hellboy 2 von 2008.
Weil wir hast denn das jetzt geschafft hier?
Ich habe auf There's a Chance gedrückt.
Okay, geil. Na gut.
Jetzt komme ich mit dem nächsten.
Ja.
Dann werde ich jetzt Tank Girl nennen. Von 1995. Mhm. Was ein mittlerweile sehr trashy gewordener Film ist. Wo es gar nicht so lange her ist, dass ich den gesehen habe. Aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr funky Zeichentricksequenz irgendwie mit drin. Wo Tank Girl auf Jet Girl trifft. Und wo die beiden in einer animierten Sequenz miteinander agieren. Also geht gar nicht so lange, ist glaube ich nur eine Minute oder so, diese Sequenz.
Okay.
Aber die ist fett. Also die ist richtig geil.
Boah, Tank Girl ist so ewig her bei mir. Hm. Von wann war der?
Der ist von 95.
Ja, okay.
Weißt du, wer Tank Girl gespielt hat?
Ja, die habe ich dann zuletzt in Orange is the New Black wieder
genau,
gesehen.
Genau, Laurie ja. Petty, ja. Genau, die habe ich, die ist bei Orange is the New Black, ist wieder aufgetaucht, ganz witzig.
Ja. Ja. Ja gut, dann nenne ich jetzt auch mal einen, der eine sehr kurze animierte Sequenz hat. Einen deutschen Film.
Oh.
Lola rennt.
Lola rennt, stimmt, da war auch irgendwas.
Und zwar eigentlich gerade, als sie, glaube ich, das erste Mal losrennt, mhm. so nachdem sie im Bett liegt, aufsteht, losrennt und aus der Tür rennt und dann gibt es diesen Schwenk auf den Fernseher der Mutter, wo schon die animierte Sequenz läuft, wie sie das Treppenhaus runterläuft. Das heißt, der komplette Gang runter, mhm. ganzen Stockwerke, der wird animiert dargestellt. Und ich glaube, dann legt sie es unten noch irgendwie auf die Fresse, ne? Und irgendwie so und dann ist wieder real. Mhm. Irgendwie so.
Das ist wirklich zu lange her, um das noch zuordnen zu können, aber kannst recht haben.
Ja, aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Lola rennt. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Das ist die Nummer im Treppenhaus, ja.
Okay, cool.
Ja, Lola rennt von 98.
Da mache ich jetzt den Lee Richter und werde einen Übergang auch zu einem deutschen Film bringen.
Ui.
Weil du versuchst ja auch immer geile Übergänge zu bringen.
Ja.
Insofern nenne ich von 1990 den ersten Werner-Film Beinhard.
Ach.
Weil ursprünglich ein Film, der ja eigentlich ein Realfilm werden sollte mit einigen Zeichentricksequenzen.
Ja.
Aber wo die Leute letztendlich diese Real-Szenen so öde fanden, dass ich eigentlich immer wieder darauf gefreut habe, als wieder der Zeichentrick anfing. Also so diese Königin-Prinzessin-Nummer, die irgendwie dazwischen war, die kam ja nicht so gut an. Hat auch zum Ergebnis, dass sie den zweiten und dritten Teil dann komplett als Zeichentrick rausgebracht haben und diese Realsequenzen komplett weggelassen haben.
Wobei eben der switcht ja immer hin und her, ne?
Er switcht halt immer hin und her, aber es ist halt ein Realfilm, wo Zeichentricksequenzen halt zwischendrin immer eingewoben sind und auf die hat man sich definitiv mehr gefreut als auf den Film selber. Insofern definitiv eine Erwähnung wert. Werner Beinhardt, Wölkstorff.
Das war groß. Ja. Mit dem Fußballspiel auf dem Marktplatz.
Absolut, ja. Genau.
Das habe ich schon als Comic geliebt.
Die Szene ist schon legendär genug, ja.
Gut, dann nehme ich jetzt auch einen Film, bei dem immer wieder mal gewechselt wird.
Do it.
Und zwar Monty Python and the Holy Grail.
Ah, du Arsch.
Den hattest du auch, ja?
Jein. Also ich wusste nicht, für welchen ich mich entscheiden sollte, weil auch der Sinn des Lebens von 83 und die unglaubliche Welt der Schwerkraft von 71 hast du natürlich immer wieder diese Zeichentricksequenzen.
Ja, genau.
Und das ist ja ein ähnlicher Style.
Ja, die haben das immer wieder mal gemacht, ne? Weil die in vielen Filmen dann eben so Übergänge machen zwischen den Segmenten und die sind dann eben oftmals in Form von, naja, das ist auch eher Stop-Motion als wirklich Zeichentrick, aber...
Ist es Stop-Motion?
Ja.
Okay.
Also...
Ich dachte tatsächlich, es sind Zeichentricksequenzen.
Ja, also es sind gezeichnete Figuren, aber die sind, glaube ich, so ausgeschnitten und reingelegt. Also weil die,
weißt du? So collagemäßig.
Ja, tatsächlich.
Ach krass. Also ich wusste, dass sie danach aussehen, aber ich dachte jetzt, dass es optisch halt so gemacht wird, dass es so aussieht wie eine...
Das ist einfach so gezeichnet.
Wie eine selbstgepasste Collage, dass es so gezeichnet wurde. Ja.
Da, keine Ahnung, darfst du dir mal Behind-the-Scenes-Material angucken.
Oder du. Du hast ja hier wilde Theorien reingeworfen.
Nee, du bist der hier so ein Fass aufmacht von wegen, ist es gezeichnet oder nicht.
One thing real quick before you start.
Okay, der gefällt dir, ja.
Einfach nur um Zeit zu schinden.
Ja.
Okay. Wir werden recherchieren. Hast mir einen weggenommen, auf jeden Fall. Monty Python habe ich auch.
Na gut. Dann hast du noch einen?
Ja. Dann bringe ich Natural Born Killers von 1994.
Ja, den hätte ich auch gern genommen.
Weil da ist natürlich auch eine starke Zeichentricksequenz, wo unsere beiden Titelhelden in animierter Form zu sehen sind, wie sie da irgendwie aufräumen.
Wir Mallory und Mickey.
Nee. Ja, Mickey und Mallory.
Mickey und Mallory, genau. Ja. Ja. Großartiger Film.
Da sind wir wieder bei Woody Harrelson.
Total. Und im Grunde ist ja, also genau genommen ist ja der ganze, die Charaktere sind ja schon der reinste Cartoon.
Ja, ist natürlich, ja, na klar. Hätte auch eine Comicverfilmung sein können, ist es aber nicht.
Ja.
Aber großartige Sequenz.
Dann nenne ich Enchanted.
Aha, der Disney-Film.
Ja.
Isla Fisher war das, oder?
Wobei, genau genommen ist der ja andersrum. Der ist ja erst animiert und wird dann real life.
Na ja, gut, kann man zählen.
Kann man zählen?
Ja.
Ja, also von der Reihenfolge her...
Es geht ja um Realfilme mit Zeichentricksequenzen. Das ist ja egal, ob es als Zeichentricksequenz
anfängt. Achso, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Nee, okay.
Ich glaube nicht, das hat er nicht gesagt. Ja.
Aber das ist ein Film, Also durch den hat sich bei mir Amy Adams rehabilitiert.
Amy Adams war das, nicht Isla Fisher. Siehst du? Habe ich die Redheads verwechselt.
Oh, Alter, du dachtest, Isla Fisher hat da die Hauptrolle gespielt?
Ich dachte kurz, Isla Fisher war das.
Amy Adams war sogar Oscar nominiert für das Ding.
Wirklich, ja?
Ja, ja.
Krass.
Nee, also das hat die, da hat die mich aber auch so krass beeindruckt. Nicht, weil das jetzt das größte Drama ist und so weiter, sondern du musst das erstmal schaffen. Mhm. Ich finde es schon immer in Disneyland beeindruckend, dass es Menschen schaffen, sich wie Disney-Charaktere zu bewegen.
Ja, das stimmt.
Und die hat halt wirklich diese Körperlichkeit von so einer scheiß Disney-Prinzessin, hat die so hart in Fleisch und Blut übernommen. Unglaublich.
War halt auch ziemlich geil, dass sie diese Disney-Klischees dann so in die reale Welt übernommen haben. Und
ja, inhaltlich dann sowieso.
Ich war überrascht, wie witzig der Film letztendlich
eben,
war.
Weil
ich dachte, das wäre so ein Mädchending.
Ich dachte auch. Ich habe das Seichteste erwartet und war wirklich angenehm überrascht. Das ist wirklich ein sehenswerter Film. Und nicht zuletzt eben wegen ihrer Performance. Die spielt es grandios. Und ist wirklich, die war zu Recht Oscar nominiert für das Ding.
Ja, ich mochte den auch.
Ja, da bist du jetzt dran. Enchanted von 2007.
Dann komme ich jetzt, also jetzt hatte ich gerade Woody Harrelson aus Zombieland und dann komme ich jetzt mit Jesse Eisenberg aus Zombieland. Mhm. Der hat nämlich in einem Film mitgespielt mit Kristen Stewart, der heißt American Ultra von 2015.
Den habe ich noch nicht gesehen.
American Ultra ist ein sehr empfehlenswerter Film, der ist sehr geil. Und was extrem geil ist an dem Film.
Das ist wunderbar, ich dachte, es wäre so eine Kifferkomödie.
Es ist ein bisschen eine Kifferkomödie, weil die beiden sind ja auch Kiffer, aber er ist nicht so Kifferkomödie wie ey Mann, wo ist mein Auto?
Ja, oder so, weißt ey, du? Oder, der oder ist hier auch so. Wirklich nicht lustig.
Nee, aber also es gibt schon ein paar, die sind, oder auch hier Half-Baked und so hin und her. Das sind so Filme, mit denen kann ich nichts anfangen. Die sind halt zu sehr auf Kiffer-Humor zugeschnitten.
Verstehe.
American Ultra wiederum, da ist auch Action drin und da passiert auch so genug, dass man sagt, ey, das ist geil. Und Bobby Cannavale spielt mit, was ja auch immer ein gutes Argument
ist. Auf richtig. Jeden Fall.
Und hier haben wir was ganz Besonderes, das ist nämlich richtig geil. Weil das komplette Finale geht über in einer Zeichentricksequenz. Mhm. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, worum es da geht, aber diese finale Schlacht und diese finale Actionsequenz wird vom Realfilm praktisch in ein Zeichentrickszenario übergegangen und dann in den Nachspann, was eine sehr interessante Herangehensweise ist. Und diesen Film und diese Szene ist absolut hängen geblieben, also den kann ich absolut empfehlen.
Okay.
American Ultra 2015.
Dann werde ich mir den definitiv mal angucken.
Do it.
So, mein nächster Film. The Nightmare Before Christmas.
Tim Burton.
Fängt als Live-Action-Film an und
tut er das?
Tatsächlich.
Okay.
Eben, also hat man nicht mehr so auf dem Zettel, weil natürlich 99% des Films dann in dieser Stop-Motion-Technologie sind.
Absolut, ich hab's nicht mehr auf dem Schirm.
Aber er fängt als Real-Life-Film an.
Okay, krass.
Ja. Und dann kriegt er da durch diesen Tunnel und dann ist schwupps animiert.
Interesting.
Tja, von 1993.
Ich bin durch.
Du bist durch.
Ich hätte noch Tom und Jerry, der Film nennen.
Da gibt es einen Real-Life-Moment, ja?
Nee, aber okay. Ich könnte tatsächlich Garfield 3 nennen. Da gibt es einen Real-Moment, aber dieser Film ist so schlecht. Der ist hier keine Erwähnung wert.
Ich hätte noch einen und zwar Harry Potter and the Deathly Hallows, erster Teil.
Da gibt's der diese einzige Geschichte, Harry Potter, den ich gesehen habe. Da ist eine Zeichentricksequenz.
Da gibt es, ja, diese Geschichte mit dem Tod und diesen drei Brüdern.
Ja, okay, jetzt klingt es
dunkel. Das ist eine animierte Sequenz.
Stimmt, ja, hast du recht.
Ja.
So eine ganz kurze auch.
Ja, geht schon.
Vielleicht 30 Minuten.
Nein.
Ein paar Minuten gleich.
Ja, doch, ich glaube. Die erzählen doch diese ganze Geschichte mit diesen drei Brüdern und dem Tod und wie die denn irgendwie austricksen wollen oder weiß nicht mehr
was. Sicher, dass es der erste Teil ist?
Ja.
Harry Potter und wie war der erste? Der Stein der Weisen?
Nee, es ist der erste von den beiden letzten. Weißt du?
Ach so.
Harry Potter and the Deathly Hallows, erster Teil.
Nee, dann war ich ganz woanders. Da bin ich ja noch gar nicht. Ich habe ja nur den ersten Teil gesehen.
Ach so, nee, da gibt es, glaube ich, keine animierte Sequenz. Gibt es da auch eine?
Du hast mir jetzt eine eingeredet. Also ich habe jetzt tatsächlich vor Augen, habe ich jetzt eine gesehen, die da wohl nicht stattfand.
Ja, dann siehst du, du möchtest nach Hause gehen und dein Leben überdenken.
Na, du siehst mal, wie überzeugend du bist auf jeden Fall.
Sag ich doch.
Gerade im ersten
Jedi Mind Tricks, Alter. Ja,
so sieht's aus.
Ja.
You're a Jedi.
Hey, also ich finde trotzdem, dass wir diese Stop-Motion-Sache nochmal erwähnen müssen, weil es ist im Grunde genommen ein animierter Moment. Und es gibt halt auch Filme wie zum Beispiel der erste Star Wars. Da hast du dieses Schachspiel. Ne, was quasi so ein Hologramm-Schach ist.
Mhm.
Das ist auch ein Stop-Motion-Element.
Dann kann ich hier an der Stelle auch Braindead nennen. Einer der Ursprungswerke oder der ersten Werke von Peter Jackson, wo auch eine animierte Sequenz drin ist.
Ja, genau. Das ist aber auch ein Stop-Motion-Ding, oder?
Das ist ein Stop-Motion-Ding, ja, die ich halt rausgenommen habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist für mich nicht Zeichentrick.
Naja, aber es ist ja trotzdem so, also in dem Moment bewegt sich ja, also es ist ja auch nicht gemischt, weil, oder guck mal, der dritte Indiana Jones,
ja,
wo er aus dem falschen Gral trinkt.
Mhm, stimmt.
Aus dem Kelch. Und dann schmilzt ihm mal kurz sein Gesicht weg. Das ist auch ein Effekt, eine Aneinanderreihung von Effekten über Stop-Motion gelöst.
Ja, aber das ist ja, also wie soll ich es jetzt ausdrücken? Das ist wiederum so in die Handlung eingewoben, dass du nicht wirklich merken könntest, dass das jetzt eine Zeichentricksequenz ist.
Weil es keinen Übergang gibt wie bei anderen.
Genau.
Naja,
wo du jetzt sagst, okay, das wird jetzt hier abstrakt so, weißt du? Das ist ja einfach nur ein Spezialeffekt und eine Methode darin.
Deswegen wollte ich sie trotzdem erwähnen, weil ich finde, das ist halt das. Deswegen diese Kategorie, die bietet
Diskussionsstoff.
Ja, das ist halt dehnbar, ne? Ist die Frage. Aber ich finde, dann müssen wir auch erwähnen, dass es natürlich eben auch animierte Filme gibt, wo es dann, also die überwiegend animiert sind, wo es dann aber zwischendurch mal so einen Real-Life-Moment gibt.
Ja, klar, Werner. Werner Beinhardt.
Ja, wobei.
Weil der ist ungefähr genau 50-50, deswegen kann man ihn in eine Sparte packen, aber auch in die andere Sparte, weil der ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich genau 50-50.
Aber.
An welchen denkst du?
Ja, wobei, das wären wieder Serien, ne? Bei Family Guy gab es tatsächlich mal einen Moment, wo Peter Griffin sich Drogen einbaut und dann ist er halt plötzlich echt.
Mhm.
Oder bei South Park gab es auch mal eine Episode, wo die Ziplining gehen.
Mhm.
Und dann sind sie am Ende der Episode, sind sie tatsächlich ein paar Minuten alles echte Menschen.
Auch nicht schlecht.
Ja. Und dann scheißt Cartman vom Boot.
Spoiler Alert.
Oder ich meine, SpongeBob, da sind wir wieder. Darfst mich wieder korrigieren.
Sponge. Nenn es, wie du willst.
Nein, aber da, also ich meine, da wird es natürlich oft gemischt auch, aber
ja,
im Film, also SpongeBob, der Film.
Den du gesehen hast tatsächlich,
ja? Ja, klar.
Okay.
Alter, das ist so ein geiler Film.
Ich habe ihn nicht gesehen, sorry.
Der ist fett, wirklich.
Der ist fett, okay. Okay.
Ich war sehr unterhalten, ey. Der ist also wirklich die, was auch immer die Autoren sich für Drogen einbauen. Das
habe ich mich immer gefragt, was diejenigen angeht, die sich den Film auch angucken.
Ey, ja, so viel dazu. Aber da.
Was auch immer die für einen abgelaufenen Pudding da gerade gegessen haben, die sich diesen Film ansehen, aber gut.
Da taucht David Hasselhoff irgendwann auf.
Da muss er ja krass sein.
Hallo? Dann reiten SpongeBob und Patrick auf dem Rücken von David Hasselhoff zurück.
The Hoff.
Ja.
Interessant. Hast du jetzt gerade das Ende verraten?
Nö.
Okay. Passiert mitten im Film.
Ja.
Wovon reiten die denn zurück?
Na, von Land. Die werden entführt.
Die werden an Land
entführt. Deswegen, die werden quasi in so ein Real-Life-Szenario entführt.
Wie viele Punkte von 10 für SpongeBob, der Film?
Boah, das ist zu lange her, aber ich glaube, 8 würde ich dem mindestens geben.
Alter Falter, 8 Punkte für SpongeBob, den Film.
Ja, Mann, ich war wirklich unterhalten.
Wow, muss ich mir mal ausleihen von David. Kann mir vorstellen, bei den 10.200 Filmen, dass der definitiv in seiner Sammlung ist.
Den muss er haben.
Also zwangsläufig immer auf David zurückgreifen und sagt, ja, klar habe ich, ja, klar habe ich. Immer wenn ich irgendwas gefragt habe, irgendwas Abstruses, ja, klar habe ich.
Siehst du?
Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Shirus deine Zusatzbeispiele definitiv wahrscheinlich auch gelten lassen würde. So Nazi ist er dann doch nicht.
Meinst du?
Denke schon.
Naja gut, auch wenn es...
Denke, unsere Stop-Motion-Geschichten und so würde er auch durchwinken.
Ja, dann haben wir doch einige genannt.
Ja, das muss reichen.
Das heißt, wir ziehen jetzt ein neues los.
Das wäre unser übliches Prozedere.
Du bist dran, ne?
Ja.
Alter.
Ich bin dran. Hier durchschütteln die Lose. Ich schnapp mir den hier. Der hat mich angelächelt. Mal gucken, ob man es hört.
Mensch.
Stark, oder?
Wahnsinn.
Was haben wir denn hier? Das ist doch die Handschrift von dem doofen Lee.
Okay.
Oh.
Von dem doofen Lee.
Ja. Der doofe Lee möchte, dass wir reden über die besten Bösewichte in der Film- und TV-Geschichte.
Geil.
Das ist doch mal ein Thema. Da können wir wiederum richtig auf die Kacke hauen. Jetzt könnte man wieder politisch korrekt nachfragen, warum das nur Bösewichte sind und keine Bösewichtinnen.
Das ist genauso.
Fällt da auch mit rein?
Natürlich.
Jetzt musst du aber eine Frau nennen mindestens. Ansonsten sind wir jetzt am Arsch, wenn wir jetzt hier schon das...
Wie jetzt? Gleich das, direkt nee, aus dem
Stehen? Nein, sondern wenn wir dann über das Losthema reden, müssen wir jetzt auch eine Bösewichte nennen. Ansonsten haben wir uns hier jetzt das MeToo-Thema aufgehalst.
Ach ey, wenn die damit zu den Besten gehört?
Richtig.
ab dafür.
Es geht nämlich um die Qualität. Die besten Bösewichte in der Film- und TV-Geschichte, sehr interessant. Also die Serien fallen auch mit rein.
Also Sharon Stone in Catwoman wird's nicht.
Na, sag das nicht zu laut. Die erste, die mir eingefallen ist.
Genau. Cool. Nein, also da gibt's natürlich einige. Ich glaube, das ist jetzt wieder, aber absichtlich auch, ein Thema, wo man eben nicht lange suchen muss, sondern wo es eher ums Gute ausselektieren geht.
Oh ja. Da wird einiges an Selektieren kommen.
Aber eben so ein, hatten wir ja eben erst, so ein Call Meany bei Hell on Wheels.
Der wäre definitiv eine Erwähnung wert.
Auf jeden Fall in der Diskussion.
Ich finde doch immer die Interaktion zwischen Call Meany oder allgemein so Charakteren dann mit dem Helden, die sich dann letztendlich auch mal verbünden müssen, um dann gegen größere Mächte dann anzukämpfen,
finde ich so auch immer sehr geil. Geil, wie er einfach immer nur grundgenervt ist von ihm.
Ja, ja,
so, also seine bloße Anwesenheit geht ihm so hart auf den Sack, das spielt er großartig.
Ja, das stimmt. Du siehst, dass er richtig genervt ist.
Wobei, bei Hell on Wheels könnte man ja auch noch The Sweet.
Ah, hallo. The Sweet ist ein großartiger. Also,
der ist schon auch
ein großartiger Antagonist.
Großartig, ja.
Ja, also mir fallen ja ad hoc einige ein. Insofern, wenn du hier noch Film und TV-Geschichte mit drin hast, also
ja,
da wird es uns, uns nicht an Material mangeln.
Ja, schön. Da bin ich doch mal sehr gespannt, was du da auflisten wirst.
Cooler Shit. Freut euch auf die nächste 7-Stunden-Sendung auf jeden Fall. Ja.
Eben, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen absprechen, was die Anzahl angeht.
Ich denke auch, da wäre wieder so ein Sequel los, wäre wahrscheinlich wieder angebracht für die, für das nächste Mal, wenn wir den Lostopf dann wieder auffüllen.
Sehr schön.
Aber cool, ich freue mich.
Ich mich auch.
Nicer Scheiß, nicer heißer Scheiß. So.
Ja, schon wieder.
Du Nutte, du Nutte, du Nutte.
Alter Rapper.
Genau. Wir werden mit unserem Sampleboard jetzt mal einen Hit basteln. Nächste Woche könnt ihr uns auch in den Top 10 der deutschen Charts sehen, auf jeden Fall bei den Downloads. Und ansonsten, wenn ihr keine Freunde von deutschen Rap seid, dann hören wir uns halt zum nächsten Kinopodcast. Beziehungsweise eine Woche vorher schon bei Filmen und Serien.
Eben. Wollt ihr Leute jetzt gerade in 2 Wochen verweisen oder
es
was?
Es gibt Leute, die hören nur den Kinopodcast.
Wirklich?
Chirus.
Immerhin hört er den.
Chirus hört tatsächlich nur den Kinopodcast, weil...
Ich hätte jetzt gedacht, er hört nur die Episode, wo er dabei war.
Nee, nee. Der hört halt jede zweite Woche rein. Ist ja auch legitim, sollen die Leute machen, wie sie wollen.
Okay. Immerhin hört er uns.
Ja. Man muss ja auch die Kinolandschaft fördern und pushen.
Na klar. Und zumal da in letzter Zeit ja wirklich vieles Gutes dabei war.
Absolut. Und wie gesagt, wer Bock hat, kann gerne sich auf die Movimento-Seite einloggen und da mal gucken, ob man da das Kino noch retten kann.
Ja, spendet Geld, um dieses Kino zu retten. Das ist doch mal so für Weihnachten und so ein sinnvolles Vorhaben.
Das ist definitiv sinnvolles Vorhaben, ja. Genau.
Gut.
In diesem Sinne haben wir einen weihnachtlichen Abschied hier gebracht.
Anfang November.
Hallo, es gibt schon Weihnachtsschokolade überall an der Tankstelle und im Supermarkt. Das muss reichen, wir sind in Weihnachtsstimmung.
Ja, Spekulatius, da freue ich mich so ein bisschen drauf.
Ja, du bist auch so ein Spekulatius. Bei jedem Thema bist du ein Spekulatius.
Ja, hauptberuflich Spekulatius.
Ja.
Geil.
Spekulieren fällt ihm leicht.
Mhm.
Gut, Atzepeng. Bin froh, eine Woche deine Fresse nicht zu sehen. Insofern.
Ja, danke.
Das ist mein Abschied.
Danke, ja, ich freue mich auch. Immer wieder nett.
See you next time, Bro.
Bis dann.
Und euch einen schönen Abend, Tag, was auch immer. Ciao, ciao.
Peace out.